Bewegtbild-Banausen. Filme, Kino und Serien, bis ihr kotzt.
Einen schönen guten Tag, sehr verehrte Damen und Herren der Bewegtbild-Banausen-Gefolgschaft.
Wunderbar, hast du das gemacht.
Ich begrüße Sie, wir begrüßen Sie aufs Herzlichste.
Sehr anständig heute.
Heute anständig.
Mhm.
Wahrscheinlich nur die erste Minute.
Ja, danach das muss ja auch reichen. Klar. So, und jetzt für alle, die auf das gewartet haben.
Finally, God, I've been bored as dog dicks.
New shit.
Ja, aber genug mit dem Board. Wir haben wieder eine Dienstagsepisode rausgeboxt, insofern könnt ihr für ein paar Stunden wieder eure Sorgen und Trubel vergessen. Und diese kalte Welt und die vielen Lockdowns wieder an jeder Ecke.
Mhm.
Indem ihr unseren Podcast lauscht und da ein bisschen abschaltet.
Ja, in der Vorweihnachtszeit. Ist es bei dir heute weihnachtlich?
Filmisch gesehen oder?
Ja.
Nee, überhaupt nicht.
Und
obwohl doch. Aber gut, bei dir ist es dann auch weihnachtlich.
Ja, ja, eben.
Ist das ein Weihnachtsfilm, unser Auftragsfilm?
Ich finde schon.
Ja, ich finde halt gar nicht, weil eure komische, weiß nicht, also du vertrittst ja die Philosophie, sofern ein Film irgendwie in Weihnachten spielt oder das Setting oder ein Weihnachtsbaum in der Ecke steht, ist das ein Weihnachtsfilm. Das
Richtig.
Sehe ich halt anders. Ich finde halt, das Thema Weihnachten muss halt auch irgendwie, also es sollte auch, also der Film, wenn der Film funktioniert, auch wenn jetzt nicht Weihnachtszeit ist, dann ist es für mich kein Weihnachtsfilm. Siehe Stirb langsam.
Oha. Sondern, ja, dann kommen aber viele Filme nicht mehr in Frage.
Ja, definitiv. Also der Film muss schon irgendwas mit Weihnachten zu tun haben direkt. Als da werden jetzt Weihnachtsbäume verkauft und ist jetzt ein Weihnachtsfilm. Das finde ich halt ein bisschen zu einfach.
Mhm.
Aber habe ich mir auch gedacht so, warum der eigentlich nicht genannt wird in dieser ganzen
wird er nicht?
Lieblingsweihnachtsfilm. Nee, den habe ich noch nie gehört.
Naja, aber also, wie du schon sagst, wenn Stirb langsam da reinfällt, dann der auf jeden Fall
voll. Auch. Aber gut, kann man auch Rambo nennen. Spielt auch zur Weihnachtszeit. Da hängt Weihnachtsbeleuchtung in dieser Polizeiwache, wenn die zusammenkloppen. Der Sheriff und seine
Ach
Schergen.
So.
Das ist auch ein Weihnachtsfilm. Ja, ist so.
Ja, ja, okay. Ja, geil.
So, jetzt fragen sich natürlich alle, Lethal Weapon besprechen wir heute. Einen unserer Hausaufgaben von Erik. Den haben wir uns heute vorgenommen als gemeinsamen Film. Was den Rest angeht, wissen wir natürlich wieder nicht, was der andere bringt. Obwohl, den einen könntest du dir eventuell denken. Den habe ich hier schon angekündigt.
Hast du wieder einen Losfilm?
Oder? Nee, der kommt erst nächste Mal. Der Losfilm kommt erst nächste Mal.
Okay.
Und ich habe ja gesagt, ich ziehe jede Woche zum Advent, entweder für die Dienstags- oder Freitagsepisode, ein neues Los.
Mhm.
Jetzt habe ich das Star Wars Holiday Special. Jetzt habt ihr noch, noch 3-4 Tage Zeit, den zu gucken. Ich habe ihn auf YouTube gefunden, weil der ist tatsächlich, George Lucas war so gegen diesen, also gegen dieses Fernsehspecial und fand das so scheiße, dass der sich immer gesträubt hat, das auf DVD oder Blu-ray irgendwie rauszubringen oder zu releasen. So dass die einzige Möglichkeit, dieses TV-Special von Star Wars zu sehen, auf YouTube ist, mit einer ganz beschissenen Qualität.
Okay.
Ja, also jeder, der da geteiltes Leid ist, halbes Leid, könnt ihr gerne mitmachen, den bespreche ich dann beim nächsten Mal. Und dann wird ein neues Los gezogen und da sind dann schon die ganz neuen Lose im Umlauf, die wir auch schon bis dahin reingeworfen haben in den Topf. Und dann haben wir ein bisschen mehr Auswahl.
Naja, und es werden immer mehr. Deswegen begrüßen wir an der Stelle auch mal ganz herzlich die Supporter, die jetzt wieder mal neu dazugekommen sind.
Mhm.
Mal gucken, wie lange wir die Nummer noch so durchziehen können. Weil so langsam, also ich merke das immer mehr, so mein Filmkonsum richtet sich schon auch sehr stark halt nach dem, was mit dem Podcast gerade abgeht.
Es gibt halt noch zwei Abstufungen, die wir machen können, was das oberste Paket angeht, der Auftragssupporter.
Wie?
Naja, es gibt ja noch zwei Abstufungen. Im Moment sind wir noch in dem Modus, dass wir sagen, wir besprechen die Filme innerhalb des nächsten Monats und wir gucken die beide. Und diese beiden Punkte kann man ja schon mal ändern. Dass man sagt, sollten ja, jetzt klar. noch ein, zwei Supporter dazukommen, können wir A, die Filme aufteilen, dass du die Hälfte siehst, dass ich die andere Hälfte sehe, die werden ja trotzdem von uns dann rezensiert, aber wir können ja halt nicht beide gucken aus zeitlichen Gründen.
Mhm.
Und je nachdem auch, wer die Filme kennt oder wer Bock hat, also das ist ja kein Thema. Und die zweite Sache ist, dass wir ja eigentlich in dem Paket nie es so ausformuliert haben, dass die wirklich im nächsten Monat rezensiert werden. Sondern das war ja auch unser freiwilliges Ding, dass wir gesagt haben, so pass auf, lass uns mal, also in dem Text steht, glaube ich, dass die uns ein bisschen Zeit lassen müssen, weil wir sehr beschäftigte Podcast-Stars sind.
Mhm.
Also kann mal sein, dass jemand auf einen Auftragsfilm dann halt mal 6 Wochen wartet oder...
Ja, ja, das.
Oder mal 5 Wochen, das ist dann auch nochmal okay.
Aber trotzdem ist es bei mir halt mittlerweile so, dass, wenn ich Zeit habe, mir einen Film anzugucken, dann gucke ich erstmal muss ich noch irgendwas gucken, bis wir das nächste Mal aufnehmen und so. Das ist schon, also, ja, Hausaufgaben halt.
Ja, die Hausaufgaben sind sehr regelmäßig geworden. Und dann, als letzte Instanz, gibt es halt das Paket dann irgendwann nicht mehr. Das heißt, ja, was lassen?
Willst du es abschaffen jetzt, oder
was? Nein, nicht abschaffen, sondern dann ist halt voll.
Ach so.
Willst du da 30 Hausaufgaben-Supporter jeden Monat reinnehmen? Also irgendwann ist dann auch mal, dann sagt man, okay, geht halt nicht mehr. Wenn es zu viele werden.
Ja gut, noch sind wir nicht da, aber
nee, ja. Noch sind wir nicht da, also noch ist es einigermaßen machbar.
Einigermaßen,
aber die Supporter profitieren schon, die sehr früh auf den Zug aufspringen, weil ihr dürft nicht vergessen, wenn es euch dann zweimal gibt, so vom Vornamen, dann kriegt ihr komische Spitznamen von uns.
Und, ach so, ja.
Das ist auch noch ein Vorteil von denjenigen, die jetzt erstes kommen. Das sind dann die Originale.
Ja.
Wer will schon irgendwie Night Sven werden als Supporter? So.
Ja, also mal gucken. Es gibt ja noch andere Möglichkeiten als eine Nummerierung. So, wir haben ja auch zum Beispiel den guten Trucker Dave.
Ja, aber freut er sich über seinen Spitznamen?
Du meintest, er hat es genehmigt.
Ja, das hat er genehmigt, das stimmt.
Ja, eben.
Immerhin. Aber es gibt auch Leute, die sagen so, warum nenne ich mich jetzt so? Was ist das für ein komischer Name?
Ja.
Und diesen Gedanken hättet ihr nicht, wenn ihr dann früh auf den Zug aufgesprungen wärt.
Tja, man kann nicht mal der Erste sein.
Man sollte es aber. Außer vielleicht beim Beischlaf.
Mhm. Ja, wer weiß, manche haben doch auch solche Ambitionen.
Ja, schnell die Arbeit erledigen und dann zur Seite rollen und die Fernbedienung suchen.
Genau.
Die gibt's auch auf jeden Fall.
Die 7-Minuten-Aktion, weißt schon.
Ja, scheiß auf Nachspiel.
Mhm. Braucht kein Mensch.
So, aber ich würde mal sagen, scheiß auch auf Vorspiel. Weil, lass uns loslegen. Ich hab Bock.
Ja, ich auch. Dann
gespannt.
Machen wir unser schönes Spiel. Ich sehe hier gerade auf der IMDb-Startseite ist John Cena. Dann rat mir mal, wie viel Credits John Cena hat.
Zehner, seine Wrestling-Auftritte auch mit rein, weil
ich habe keine Ahnung.
Ist ja auch eine Performance.
Ich kann mir nicht vorstellen. Nee, meinst du? Ich glaube nicht, dass das.
Das sind ja keine Credits für den Film, oder?
Eben.
Also es sei denn, er hat irgendwie in der Doku mitgemacht. Sowas hat er wahrscheinlich dann auch in den Credits drin.
Ja.
Naja, dann fangen wir an.
Boah, das ist gar nicht einfach bei dem, ich sag mal so 40?
40, sagte er. Ich glaube, wir haben jedes Mal zu tief gestapelt, deswegen
war
jedes Mal so, oh, krass, doch so viel.
Ja.
Deswegen sage ich 42.
Du Gangster.
Mhm.
Ja, hast du recht. Es sind 59, wow.
59?
Mhm.
Ja, der ist wahrscheinlich auch öfter mal so in so einer Serie aufgetaucht, irgendwo als Überraschungsgast oder so, kann ich mir vorstellen. Das sind ja nicht alles jetzt große Hauptrollen.
Ja, und das sind tatsächlich auch ein paar Wrestling-Sachen mit drin. Also, als wenn er dann nochmal aufgetreten ist, irgendwie, als er schon eine Karriere hatte.
Mhm.
Krass. Ja, na gut, hätte man wissen müssen. So, ja, dann entscheide du. Fängst du an? Wir bringen jeder erstmal ein wahrscheinlich und dann sprechen wir über Lethal Weapon.
Ja, so machen wir das.
Alright, willst du anfangen? Soll ich anfangen?
Hast du was Kleines oder was Großes?
Der so Mittel, würde ich sagen.
Das Mittel?
Naja, kann man schon ein bisschen drüber sprechen, aber im Grunde ist es ein kleiner Film.
Ja gut, mein Film ist schon auf jeden Fall alles andere als klein und ist schon ein sehr bekannter Film. Deswegen würde ich anfangen, dann haben wir Lethal Weapon auch nochmal als großen Film.
Okay.
Und dein kleinen dann als Sandwich und als kleinen Auffrischer.
Mhm.
So, alles durchstrukturiert hier.
Wahnsinn.
Wahnsinnsstruktur hier bei dem Bewegt-Pippanausen. So eingespielt.
Ja, es läuft wie ein Länderspiel.
Ja, ich habe schon angekündigt, in drei verschiedenen Formaten haben wir jetzt diese Filmserie besprochen. Der erste Teil war in dem Martial Arts Special, wo unser Kumpel Mathis Landwehr zu Gast war. Der zweite Teil war für eine Support-Episode. Und jetzt beende ich die bisherige Matrix-Trilogie mit dem dritten Teil The Matrix Revolutions aus dem Jahr 2003. In einer regulären Episode mal zu abwechseln.
Mensch, da bist du jetzt auch für deine Verhältnisse relativ schnell durchmarschiert. Aber das hat natürlich mit dem Kinostart des letzten Teils zu tun, oder?
Das hat jetzt mit dem Kinostart des letzten Teils zu tun, wobei ich schon erschrocken ein bisschen zusammengezuckt bin, als ich ja gesehen habe, dass die Support-Episode, wo ich den zweiten Teil besprochen habe, letzten Dezember war. Also dass das schon ein Jahr her
ist. Was? Nee. Ja.
Doch, habe ich doch noch nicht gesehen, ja. Als wir über den Teil geredet haben, habe ich doch letztes Mal geguckt und war dann on-air total von den Socken, als ich gesehen habe, Alter, das war Dezember.
Okay, krass, hätte ich auch eine Menge Geld dagegen gewettet.
Eben.
Was, echt, ist ein Jahr her schon?
Und das wiederum, also dass ein Jahr her ist, ist schon eher viel, wenn ich jetzt so eine Serie fortsetze, also das ist schon eine Menge.
Krass, ja.
Aber richtig, ja, ich musste mich diesmal ein bisschen beeilen, weil der Tom hat uns wieder fürs IMAX einfach mal ein paar Tickets klar gemacht und die sind bald und deswegen muss ich diesen dritten Teil mal aufholen. Du bist jetzt gar nicht auf dem neuesten Stand.
Wir haben schon Tickets für den vierten?
Ja.
Okay.
Du weißt schon, dass wir verabredet sind am Dienstag.
Mittwoch. Und das ist,
Mittwoch.
Ja, aber das ist der erste und nicht der vierte.
Was?
Den wir da gucken.
Wie der erste?
Na, den ersten Matrix.
Gucken wir nicht Matrix Resurrection?
Nee.
Habe ich da was falsch verstanden?
Gucken
den ersten
Matrix? Ich glaube schon, so wie ich das verstanden habe, ja.
Warum das denn?
Warum?
Ich dachte, das wäre eine Vorpremiere von dem, das wäre ein Special Screening hier von dem vierten Teil.
Jetzt bin ich, ja, ich lasse mich mal überraschen, mal gucken.
Okay.
Ich weiß es nicht, Alter. Ich dachte, wir gucken den ersten nochmal.
Ach, wir gucken den ersten. Was hätte ich denn hier in den dritten Teil noch zu gucken? Ich dachte, wir gucken den neunten. Schönes Missverständnis hier. Tom, Alter, da rufst du uns wegen so einem alten Film, oder was? Also der ist wahrscheinlich auch nochmal fett im Kino zu sehen, ohne Frage. Aber ich hab mich auf den neuen eingestellt.
Okay. Ja, vielleicht liege ich da auch gerade falsch. Wir werden sehen.
Wir lassen uns überraschen.
Aber
Preview für die Banausen. Welcher ja, Matrix-Teil wird gezeigt?
Unabhängig davon, ob es jetzt der erste oder der vierte ist, den vierten sehen wir ja spätestens Ende Dezember.
Spätestens Ende Dezember, also insofern musste ich den jetzt zeitlich
gucken. Ja, eben.
Also, das passt schon. Und jetzt mal einfachheitshalber, das ist der dritte Teil der Matrix-Trilogie. Also, das sind hier alle Spoiler.
Darf man das jetzt eigentlich noch Trilogie nennen, wenn es jetzt einen vierten gibt?
Naja, der alten Trilogie. Dann sag's halt, nenn's halt alte Trilogie.
Nee, ich weiß ja nicht, ich frage ja, wie das so beinharte Fans jetzt sehen, ob das jetzt von der Trilogie weg ist.
Naja, natürlich ist es jetzt nicht mehr eine Trilogie, wenn er praktisch, wenn Fortsetzung rauskommt und der vierte Teil jetzt rauskommt, dann ist es natürlich keine mehr, das ist eine Quadrologie.
Heißt das dann Quadrologie, ja?
So kenne ich es ja.
Okay.
Aber worauf ich hinaus wollte, ist, dass wenn wir hier wirklich ein paar 17-Jährige haben, die noch nichts davon gesehen haben, die sollten hier in die Rezension nicht reinhauen. Weil ich werde schon natürlich auf die Handlung der ersten und zweiten Teile reingehen, also es sind jetzt...
Lässt sich kaum verhindern bei
dem. Eben ist auch Blödsinn, jetzt hier die Triangel ertönen zu lassen, weil das ist jetzt generell ein Film, wenn ihr jetzt, ich rede jetzt über den dritten Teil ganz einfach. Und die hängen alle zusammen. Der dritte wurde ja sogar mit dem zweiten Teil back-to-back gedreht. Sind beide im Jahr 2003 rausgekommen. Also Reloaded und Revolutions. Das ist sozusagen eine lange Fortsetzung vom ersten Teil.
Ja, da gab's ja auch. Hast ja drüber gesprochen, ne? Oder haben wir drüber gesprochen? Da gab es ja Änderungen in der Planung.
Mhm.
Durch das Wegfallen von Aaliyah und sonst was hat sich da alles verschoben.
Ja, die ist gestorben, bevor sie mitspielen konnte. Und hätte hier auch eine große Rolle übernehmen müssen, sollen. War schon gesetzt. Aber ansonsten hat sich von der Besetzung nicht viel getan. Also Regisseur, beziehungsweise Regie und Drehbuch übernommen, die Wachowskis, Lana und Lily, wie sie heute heißen. Und ansonsten die gleiche Besetzung wie damals, wie in den ersten beiden Teilen. Keanu Reeves spielt Neo, Lawrence Fishburne ist dabei, Carrie Ann Moss, Hugo Weaving und dann haben wir aus dem letzten Teil noch bekannt, Jada Pinkett Smith und Monica Bellucci. Und dazugekommen ist Bruce Spence, den ich in Mad Max 2 hatte, der etwas durchgeknallte Typ. Der spielt hier diesen Zugschaffner, der die Leute von einer Welt zur anderen praktisch führt.
Ja, okay.
Habe ich dann auch erkannt, logischerweise, weil Mad Max 2 nicht so lange her ist. Insofern fand ich es ganz lustig, den zu sehen. Und Nona Gay ist wieder dabei. Die hat man auch im zweiten Teil schon gesehen. Die Nichte von Marvin Gay.
Wen spielt die?
Die spielt diese Rebellin in Zion. Also praktisch die Freundin von Harold Perrineau.
Boah, Alter. Ja, fuck, ich muss die auch nochmal schnell gucken, ey, bevor wir uns da den vierten angucken.
War ganz schnell.
Ja.
Machst du ja sonst immer.
Ja, das ist ja machbar. Also in der ersten brauche ich nicht nochmal gucken. Vielleicht gucken wir den ja. Aber 2 und 3, ja, werde ich schon nochmal machen davor.
Der ist nicht ganz so präsent mehr.
Nee, gar nicht.
Hast du irgendwas noch auf dem Schirm?
Ja, eine Riesenschlacht. So eben dieses Zion-Ding.
Mhm.
Und ich meine, dass ich das Ende ziemlich ewig fand.
Mhm. Ewig, also langgezogen.
Ja.
Okay. Also man kann an der Stelle allgemein sagen, dass der Film nicht sehr gut wegkommt bei der Fangemeinde. Der wird stark zerrissen, die Punkte sind auch ziemlich mies. Also The Matrix Revolutions wird auf jeden Fall an jeder Ecke ziemlich niedergemacht. Das kann man an der Stelle noch erwähnen. Das ist auch, naja, zu Recht, weiß ich nicht so, weil ich bin eigentlich ein Fan von der ganzen Trilogie. Aber es ist schon mit Abstand der schlechteste Teil. Also der hat schon seine Macken, da komme ich auch gleich zu. Aber ich gehe erstmal in die Story rein. Und erzähle, dass wir hier düstere Zeiten vor uns haben. Der Krieg zwischen Mensch und Maschine nimmt gefährliche Ausmaße an. Zion wird überrannt von den Sentinels. Das sind diese Tentakel-ähnlichen Wesen. Und Zion fährt praktisch alles an Waffen und Kämpfern auf, was irgendwie auf zwei Füßen stehen kann. Da wird alles zusammengetrommelt, um sich da gegen diese Maschinen zu wehren. Und währenddessen steht Neo zwischen der Matrix und der realen Welt und versucht, Agent Smith in den Griff zu kriegen, der irgendwie komplett amok läuft. Und das Programm von ihm ist unkontrollierbar geworden, weil auch dieses Agent Smith-Programm, was wir natürlich mittlerweile erfahren haben, ist ein Computerprogramm. Und der macht mittlerweile sein eigenes Ding und läuft komplett irgendwie Havoc. Und alle Hoffnung liegen halt auf den Schultern von Neo, weil die Bewohner von Zion und das komplette Universum fragt sich, ist er der Erlöser, der den Krieg beendet?
Ja, das ist ja seit dem ersten Teil die Frage, ne?
Das ist seit dem ersten Teil die Frage. Und hier wird sie aufgelöst. Soviel zur Handlung.
Ja. Und von Zion mal abgesehen, unterscheidet sich das gar nicht groß von den Teilen davor.
Ja. Also nicht von der Story oder von der Handlung, aber macht ja auch Sinn, weil es ist ja dieses Back-to-Back-Fortsetzungsding von dem zweiten Teil. Also der zweite Teil hört ja mit einem Cliffhanger auf und der wird da fortgesetzt. Mhm. Insofern sind ja keine abgeschlossenen Filme, die man jetzt wirklich so sehen muss.
Ja.
Aber ich vermisse hier so ein paar logische Erklärungen, warum Dinge so sind, wie sie sind. Also ich habe mich dann schon gefragt, es wird ja relativ früh im Film etabliert, dass Neo außerhalb der Matrix auch Kräfte hat.
Mhm.
Und da habe ich mich schon gefragt, warum das so ist, weil ich kann mich an keine Stelle erinnern, wo das erklärt wird. Das Orakel hat ihn im zweiten Teil ja auch angelogen, was rausgekommen ist jetzt im dritten Teil. Und als das Orakel darauf angesprochen wird, ist halt die Antwort, du warst noch nicht bereit für die Antwort. Oder du warst noch nicht bereit für die Fakten.
Okay.
Wo ich mir dann auch dachte, das ist irgendwie zu einfach so. Weißt du, so dieses Hinbiegen mit irgendwelchen schwerwiegenden Sprüchen, um jetzt irgendwie die Handlung voranzutreiben, das fand ich irgendwie sehr billig.
Ja, das, aber ganz ehrlich, das hatte ich damals schon nach dem Kino, weil das weiß ich, das ist nämlich auf jeden Fall hängen geblieben, dass mich das so geärgert hat, dass das dann anstatt eben nur einen zweiten Teil dann Teil 2 und 3 gegeben hat.
Mhm.
Und die sich nämlich dann in der Handlung verstrickt haben, wo die selber nicht mehr wirklich rausgefunden haben. Also es fühlte sich wirklich so hart konstruiert an manchen Stellen.
Ja, ein bisschen
schon. Dass man eben gemerkt hat, so okay, die sind mit dem zweiten Teil irgendwie in irgendeine Richtung gegangen, wo sie dann selber jetzt eben völlig forciert das auflösen müssen.
Ja, ja, auf jeden Fall. Es wirkte alles ein bisschen zusammenkonstruiert und gehetzt.
Ja.
Und was mich auch gestört hat, ist, dass Neo oft zur Nebenfigur degradiert wird hier im dritten Teil, was er sonst nie war.
Ah ja?
Ja, ja, schon. Also du hast so, das ist bestimmt eine halbe, dreiviertel Stunde, wo du nichts von Neo siehst.
Okay.
Das finde ich dann schon seltsam als Hauptfigur.
Wie lange geht der Film?
Wie lange der geht? Okay, ist auch nicht schlecht. Ich habe mir hier zweimal das Jahr aufgeschrieben, anstatt die Laufzeit.
Okay, weil ich habe irgendwie...
Rund also zwei Stunden, etwas drüber.
Ach echt, nur? Ich dachte, der wäre so lang gewesen. Kannst mal sehen, ey.
Das war Avengers Endgame. Den hast du verwechselt.
Ja,
der war so lang.
Ja, ist auch ein verdammt ähnlicher Film.
Ja, 2 Stunden 9.
Echt krass.
Mhm. In dem Rahmen bewegt er sich. Aber warum der dir vielleicht so lang vorkam, der erste Teil, wo wir ja große Fans von sind, er hat da diese ikonischen, einzigartigen Momente.
Mhm.
Er hat diese Bullet Time auf dem Dach, die wird man natürlich nicht vergessen. Wie Agent Smith zum ersten Mal Neo begegnet auf diesem Bahnhof und der Kampf danach. Trinities Flucht und ihr Kick dann so in der Luft, ja. Weißt du, wo sie so hochspringt, das sind so alles Momente, die sind halt Filmgeschichte.
Ja.
Und selbst bei Reloaded hast du so Momente. Ich finde diese Speedway-Sequenz, fand ich großartig, ja. Mit den Zwillingen,
ja.
Oder dieser Kampf in diesem Treppensaal und so, ich fand das super. Und diese ikonischen Momente hast du im dritten Teil halt null.
Mhm.
Da hast du gar nichts, was irgendwie hängen bleibt. Das wirkt eher so wie aus irgendwelchen anderen Filmen zusammengeklaut, um den dritten Teil von der Matrix-Trilogie noch irgendwie zu kopieren.
Mhm.
Der aber gar nicht sich richtig wie Matrix anfühlt. Du hast ja, die haben ja zum Beispiel in dieser Schlacht gegen Zion, steigen die ja in diesen roboterähnlichen Kran ein, weißt du, was so verlängerte Gliedmaßen hat und was übelst bewaffnet ist und was ballert. Ich meine, das ist Alien 2.
Ja,
das
total.
Ist Ripley.
Voll.
Weißt du, wo ich dann dachte, und Matrix setzt normalerweise Maßstäbe in Sachen in Sachen, Alter, sowas ist noch nie da gewesen.
Mhm.
Und hier machen die dann so ein Alien-Rip-Off.
Ja gut, das hat jetzt nicht nur Alien gemacht, ne? Das haben daran, da haben sich ja schon viele dran bedient. Also diese Tags, wo du als Mensch reinsteigst und dann bist du so eine größere Waffe, das gab es ja schon oft, aber ich weiß, was du meinst. Klar, ist auf jeden Fall nicht besonders originell.
Nee, aber die Kritik ist ja nicht, dass es nicht schon damals, also dass nicht schon in anderen Filmen benutzt worden ist. Die Kritik ist, dass es Matrix in seiner Trilogie benutzt.
Ja, eben, ja.
Und Matrix ist ja bekannt dafür, dass sie eher Sachen geschaffen haben.
Oder? Ja, sag ich ja, ist überhaupt nicht originell, ja.
Nee. Und das ist halt mein Kritikpunkt an der Stelle. Ja, und das CGI, also es sind 804 Effekte insgesamt, die auf CGI beruhen. Und da, also von C64er-Demo bis sieht gut aus, ist da die komplette Palette dabei. Also ist nicht alles geil.
Echt? Da sind so richtig schlechte Sachen auch dabei?
Da sind wirklich richtig schlechte Sachen dabei, wo du denkst, Alter, okay, das sieht nicht mehr gut aus.
Krass.
Hm.
Meinte... Hatten wir es nicht noch kurz mit Jan davon, dass der noch meinte, vom dritten Teil ist CGI am ehesten gut gealtert?
Nee. Hat er das gesagt?
Ich meine, er hat das gesagt, ja.
Das ist der Jan, der hat ja gar keine Ahnung.
Nee, also echt.
Ja. Wer hat den eingeladen? Nee, also wenn er das, also vielleicht jetzt was, falls denn, also ist ja auch Blödsinn. Was ich jetzt sage, ist der aktuellste Teil, weil ich meine, der zweite wurde im gleichen Jahr gedreht.
Ja, eben.
Nee, also diese Speedway-Sequenz und so finde ich tausendmal besser als hier diese Schlacht. Ich meine, das macht schon was her, weißt du, wenn du jetzt nicht den Titel hättest und die Charaktere, die du schon in den ersten beiden Teilen gesehen hättest, dann wäre das hier ein guter Science-Fiction-Film. Weißt du, wenn das für sich stehen würde, würde ich sagen, okay, ist ein ganz cooler Film. Das CGI, okay, ist nicht mal ganz so geil, aber war ein ganz cooler Sci-Fi-Film.
Ja, aber der muss sich halt mit den Teilen davor messen, klar.
Richtig, und die Ansprüche sind hier halt anders. Deswegen muss er sich damit messen und dann ist das nicht mehr so geil. Ja. Es gibt ein Finale, wo halt gegen Smith gekämpft wird, das ist recht episch, aber auch hier haben wir einen ziemlichen CGI-Overkill. Aber das ist so wahrscheinlich der Moment, wo man sagen würde, das ist noch eine geile Szene aus Matrix Revolutions, definitiv. Und du hast es erwähnt, Aaliyah ist gestorben, bevor sie mitspielen konnte. Es wurde kurz diskutiert, ob man eine andere Schauspielerin nimmt, die da einspringt für sie. Da waren Eva Mendes im Gespräch, Tatjana Ali, Samantha Mumba wurde diskutiert als Ersatz. Also auch tatsächlich zwei Damen aus der Musikszene. Und Keanu Reeves hat diesmal seine Gage nochmal getoppt, hat 15 Millionen bekommen. Entspricht einer, laut seiner Screentime, eine Gage pro Minute von 400.000. Haben sie mal runtergerechnet, das ist auf jeden Fall ganz nett.
Na, ist ordentlich.
Kann man mal kassieren, wenn man das hochrechnet als Stundenlohn, ist das mehr als jemand bei Video World irgendwie verdient hätte oder bei McDonald's.
Meinst du?
Denke schon. Ich denke, da sind Fuchs, Welten dazwischen.
Ja. Ja, wir sind die Mathe-Genies.
Ja. Und 2021 bin ich trotzdem gespannt, wie es weitergeht jetzt mit The Matrix Resurrections. Ich bin gespannt, aber der dritte Teil war jetzt nicht der rühmlichste Abschluss. Aber das ist auch per se jetzt kein schlechter Film. Also ich gehöre jetzt nicht zu den Hatern, die sagen so, Alter, was für ein Schrott. Da bin ich nicht. Aber wie ich schon aufgezählt habe, der hat schon seine Macken. Wurde damals natürlich episch aufgezogen als Abschluss dieser großen Filmreihe, hatte gleichzeitig einen gleichzeitigen Start am selben Tag, also jetzt mal, wenn du die Zeitunterschiede noch so mit einkalkulierst, in L.A., in New York, in Tokio, in London und in Moskau.
Okay.
Was ja auch eher selten ist, dass so ein Blockbuster oder beziehungsweise überhaupt irgendein Film am gleichen Tag in diesen verschiedenen Kontinenten und auf diesen verschiedenen Kontinenten und Regionen startet. Bei Matrix Revolutions war das der Fall. Da ist das tatsächlich, da haben die Wachowskis das so angeleiert, dass die Filme zeitgleich starten.
Ja, so als weltweites Event halt.
Genau, als weltweites Event.
Ja.
Ja. Nur Sydney war am nächsten Tag dran.
Borat hat das doch auch gemacht.
Borat hat das auch gemacht, ja. Borat und Neo. Sehen wir mal.
Die wichtigsten Figuren der Filmgeschichte, ja.
Ja, das war's schon.
Von Matrix Revolutions. Das ist so krass, ne? Also was mir am ehesten hängen geblieben ist, ist eben das, was ich vorhin meinte. Und dann tatsächlich diese Parodie mit Will Ferrell.
Ja, genau. Ja, auch so die Charaktere, die eingeführt worden sind. Ich meine, Monica Bellucci und der Merowinger, die spielen ja hier auch wieder kurz mit. Und Neo besucht die halt in deren Club. Was schon mal wieder so ein Ding ist, weil du hast ja schon diese krassen Tanz- und Club-Szenen. Das wurde ja im zweiten Teil, hast ja diese mega epische Rave-Szene, so weißt du, in Zion. Und im dritten Teil muss er natürlich im Club sitzen mit Monica Bellucci, während Neo ihn besucht. Und ja, müssen erstmal natürlich, muss natürlich auch erstmal Mucke hören und müssen sich erstmal ihren Weg freikämpfen und freiboxen und freischießen, damit sie zu ihm kommen. Und dann lässt er auch so einen unwichtige 3-4 Sätze fallen. Also ist ja ein richtig cooler Dialog bei Reloaded. Und hier ist es so, keine Ahnung, hier ist einfach nur so, um ihn nochmal zurückzuholen für die Kamera, dass man noch ein paar bekannte Gesichter sieht. Und Monica Bellucci ist auch nur so Stichwortgeberin neben ihm. Ist schon ein bisschen Verschwendung.
Naja, weil halt eben das Drehbuch nicht ausgereift ist.
Nee, ist es nicht. Also die Macke muss man wirklich beim Drehbuch suchen.
Ja, aber man kann es wahrscheinlich trotzdem gut gucken, ne? Also
ja, kann man gut gucken.
Recht eben im Zuge auch der anderen Teile.
Aber wäre halt ein guter für sich stehender Science-Fiction-Film, wenn es halt die anderen Teile nicht gäbe und wenn es halt kein Matrix-Teil wäre. Ja. Wäre es ja auch fast gewesen, wenn du siehst, wie oft Neo letztendlich hier auftaucht mit seiner. Habe ich ja schon gesagt, dass der teilweise hier gar keine Rolle spielt. Aber man merkt doch, dass die, dass sich das am Boxoffice so ein bisschen ausgewirkt hat, weil das Budget war 150 Millionen hoch, war natürlich ein riesig teurer Film damals.
Ja.
Hat knapp 427 Boxoffice gemacht, was natürlich sehr geil ist. Aber, interessante Statistik, fast 2/3 Boxoffice hat er in der zweiten Woche verloren.
Was? 2/3 Boxoffice? Ne? Das verstehe ich nicht.
Naja, die sind in der zweiten Woche, sind praktisch die Kinotickets eingebrochen. Um circa 60%.
Ja, aber das ist ja oft so.
Also aber nicht deswegen, in dem Maß, dass die Leute bei so einem Blockbuster in der ersten Woche komplett reinrennen und in der zweiten Woche, der weniger als die Hälfte einspielt oder weniger als die Hälfte Tickets verkauft, das ist schon extremer Einbuße.
Ja, aber deswegen ist ja bei Blockbustern die erste Woche, beziehungsweise sogar das erste Wochenende sogar nur, ist ja entscheidend über
ja,
Flop oder nicht.
Klar, das ist das Stärkste ist die erste Woche und das erste Wochenende, das ist ja, dann versteht sich von selbst. Aber wie krass der dann gefallen ist, ist schon nicht ohne.
Hat sich vielleicht rumgesprochen,
ja genau. Hat man die ersten Kritiken gelesen oder die ersten Meinungen aus dem Freundeskreis gehört und dann heißt es, naja, dann lieber nicht. Also ja, schon gut
dann runtergegangen. Bin sehr gespannt, wie das mit dem vierten läuft.
Ich auch. Aber haben wir ja schon drüber diskutiert. Ich meine Ansprüche sind trotzdem hoch. Es ist immer noch The Matrix, es sind die gleichen Macher. Insofern, ich bin gespannt, ob die da anschließen können. Aber ich habe Bock. Ich habe auf jeden Fall Bock.
Was sagst du denn jetzt nach dem Trailer? Den haben wir jetzt auch schon ein paar Mal gesehen.
Ich habe immer noch Bock.
Naja, klar. Aber da hast du jetzt auch keinerlei Tendenz aufgrund der Handlung, die da anreißen.
Nee, da will ich noch nicht zu sagen. Das mache ich dann während der Rezension.
Naja, klar.
Ja. Aber Punkte kann ich nennen. Von The Matrix Revolutions aus dem Jahr 2003. Action-Sci-Fi steht ja Genre. IMDb ist bei einer 6,8. Das ist schon fast versöhnlich, wenn man sich den Rest anguckt. Metascore 47.
Ui.
Rotten Tomatoes 5,3 von der Kritik.
Boah.
Entspricht gerade mal einer Fehler von 35%. Ist vielleicht mal so etwas mehr als ein Drittel.
Mhm.
Und die Audience ist bei einer 3,5. Sind auch nur 60%. Letterboxd, ziemlich niederschmetternde 2,9.
2, was?
9.
9.
Nuschelig heute, oder was?
Na, vielleicht habe ich es auch an den Ohren, keine Ahnung.
Ich hoffe, du hast deine Ohren, weil du fragst heute öfter nach als sonst so.
Noch öfter.
Ja, noch öfter als sonst.
Ich bin der hier.
Okay, maybe I'm not following because my whole face is gone numb and I just hear my own blood.
Das kann natürlich auch sein.
Das muss es sein, Alter. Es pumpt auf den Ohren.
Aber ich wusste gar nicht, dass es das Face und die Ohren sind. Ich dachte, es ist mehr der Rücken.
Diesmal. Ja, das auch. Mein ganzer Körper zerbricht.
Der Liebe bewegt sich heute wie so ein Kung-Fu-Meister aus den 60er Jahren, aus so einem Martial-Arts-Film.
Aber das ist so ein bisschen, genau so ist es nämlich. Das, wie bei Yoda in Episode 3, weißt du, so ich humpel in den Raum rein und wenn's
aber dann rastest du aus.
Und wenn es losgeht, mache ich Sonic den Hedgehog, Alter.
Okay, weil du bist jetzt natürlich ein gefundenes Fressen für mich so als Opfer und ich habe schon Bock, dich mit dem Stock zu pieken oder zu provozieren.
Ja, what's up, Alter?
Aber wenn du dann natürlich ausrastest in so einem Moment, ist natürlich nicht so, ist nicht geplant.
Ja.
Dann denke ich mir den hier.
Yeah, that wasn't as fun as I thought it might be.
Ja. So, ich muss raten, ne?
Du musst raten.
So ganz, ich kann mir nicht vorstellen, dass du unter 7 bist. Ich sag 7.
Ja, 7 ist korrekt. Ich glaube, das war nicht so schwer. Aber natürlich schon.
Schwächt er das hier gleich mal ab?
Ja, ist so. Es gibt so bestimmte Rezensionen, wo ich denke, ja, so, das wird er wissen. Das wird er raten.
Okay.
Leider nur eine 7, aber klar, immer noch sehenswert.
Mhm.
Aber kackt schon ab hinter den ersten beiden Teilen. Wenn man das mal getrennt betrachten wird. Und wenn man Reloaded und Revolutions als einen Film sieht, dann war die erste Hälfte schon wesentlich besser als die zweite Hälfte. So kann man es dann auch formulieren.
Ja.
Alright, soviel zu meinem Blockbuster.
Okay, dann jetzt der versprochene kleinere Film. Wobei, das war ein Festivalfilm. Der lief auf der Berlinale 2018, war da auch nominiert für einen Goldenen Bären. Mhm. Aber ich glaube, ansonsten haben von dem Film nicht viele mitbekommen, weil ja, winzigen Release gehabt und demzufolge auch nicht mal 380.000 eingespielt. Ein Film aus Italien. Aus dem Jahr 2018. Der im Original Figlia Mia heißt. Auf Deutsch Meine Tochter.
Okay.
Der englische internationale Vertriebstitel ist Daughter of Mine. Und das, finde ich, ist nämlich schon so ein bisschen die Krux. Weil Figlia Mia heißt natürlich meine Tochter oder eben Daughter of Mine, wobei auf Englisch versuchen sie es ja so ein bisschen durch das Umstellen, dass sie nicht My Daughter sagen, sondern Daughter of Mine, dass das so ein bisschen mehr Gewicht kriegt. Trotzdem, du könntest auf Italienisch das ja auch umdrehen und das würde trotzdem funktionieren, aber eben dann was anderes aussagen. Aber wenn du das so stellst, Figlia Mia, hat das halt, sagt das eine Verbundenheit aus, die du auf Deutsch nicht wirklich übersetzt bekommst. Du hast keine Ahnung, wovon ich spreche, oder was?
Na doch, ich kann es schon ein bisschen nachvollziehen, aber ist interessant.
Ja, weil das,
hier ein bisschen Linguistikkurs.
Nee, weil das ist halt wieder das Ding mit dem Übersetzen. So, die Regisseurin hat sich natürlich was gedacht bei dem Titel, also auch, dass das so gestellt ist. Und ja.
Die pfiffige Idee von der Regisseurin geht meistens flöten dann in Übersetzung.
Ja, das hatten wir doch neulich auch mit The Secret in Their Eyes.
Stimmt, ja. Mit dem There und Her und so.
Ja, und hier geht es jetzt halt nur um die Bedeutung oder das, was impliziert ist, wenn du es eben so rumdrehst. Aber ist ja auch egal.
Ich will ja jetzt nicht unsere Podcaster, die uns auch hören, unsere ganzen Kollegen auf dumme Ideen bringen. Aber ich habe ja echt Bock, mich mal mit so einer Person zu unterhalten, die für diese Titelgebung zuständig ist. Oder jemand, der irgendwie in diesem Vertrieb in Deutschland zuständig ist, der irgendwie die Filme vermarktet und dann so die Titel teilweise komplett irgendwie umändert und so. Da würde ich ja gerne mal ein paar Fragen stellen.
Aber du, also ich habe ja so ein paar Freunde, die auch in der Branche arbeiten und einer von denen ist auch Producer und mit dem treffe ich mich öfter. Und dann sprechen wir natürlich oft auch über so Branchendinge. Und der hat mir halt schon oft erzählt, wie krass das ist mit den Redaktionen,
dass sie da
bei den Sendern. Ne, was du da an so Auflagen kriegst und dann aber auch explizit, wenn es halt um den Titel geht. Weil, hat man es glaube ich schon von, sowohl halt der Verleih vom Kino, als eben auch die Redaktion beim Fernsehen, die haben halt da hundertprozentige Gewalt darüber, wie das Ding schlussendlich heißen wird.
Naja.
Das heißt, der Regisseur kann sich natürlich immer was vorstellen, aber wenn du das halt im Auftrag produzierst, dann dürfen die entscheiden, wie das Ding heißt. Und da hat er mir neulich mal erzählt, da wurde halt für ein Projekt, was sie gemacht haben, da haben die 100 Titelvorschläge eingereicht.
100?
100. Geworden ist es keiner davon.
Okay.
Sondern dann kommt die Redakteurin und sagt, nee, das heißt jetzt so.
Jetzt erst recht heißt er.
Und dann haben die einen Titel gewählt, wo du dich, wenn du das Produkt kennst, fragst so, Alter, wie zur Hölle sind die drauf gekommen? Weil es hat nichts mit dem Ding zu tun. Also nichts, was im Film passiert, würde irgendwie im Titel wiederzufinden sein. Und das ist so absurd zum Teil.
Das ist wirklich absurd, aber
und du kannst nichts machen. Es ist super interessant, aber klar, ne? Die haben halt ihre Rangehensweise, weil die sagen, wir geben so ein Stück weit vor, was funktioniert und wir kennen unser Publikum und so weiter. Und ja, so entstehen dann halt solche Titel. Das ist schon krass. Zumal es in Deutschland hat es ja eben auch eine gewisse Kultur, dass der Titel fast schon so erklärt, was im Film passiert. Naja.
Stimmt.
Gut, jetzt sind sie bei Figlia Mia zu Meine Tochter. Der Sprung war nicht besonders weit und ich wüsste auch wirklich nicht, wie man das auf Deutsch besser verpacken könnte, dass das wirklich sinngemäß näher kommt dem, was das Italienisch aussagt. Aber ist auch egal, jetzt brauchen wir nicht stundenlang über diesen Titel reden, sondern über den Film. Regisseurin ist Laura Bisburi. Die ganze 8 Credits und das ist hier ihr zweiter Langfilm. 2015 hat die den ersten gemacht, den ich auch sehen will, weil das klingt super interessant. Der heißt Sworn Virgin und ist von 2015. Und hat, zumindest was eine Person angeht, die gleiche Hauptdarstellerin, nämlich Alba Rohrwacher. Sagt dir das was?
Nein.
Das ist sehr schade, weil die hast du garantiert auch schon mal gesehen, weil die hat wirklich viel gemacht, jetzt wenig amerikanisch, also ich glaube, ich kenne kein amerikanisches Projekt von ihr, aber die hat trotzdem viel international gedreht. Also die hat auch in Deutschland schon was gemacht.
Mhm.
Kennst du vielleicht Glück von Doris Dörrie?
Nee.
Da hat sie die weibliche Hauptrolle gespielt und Vincent Kiefer die männliche.
Du Geht weißt so. Ja, wie fit ich bin bei deutschen Filmen, also insofern.
Na gut.
Wundert jetzt nicht.
Ach stimmt, I Am Love kennst du auch nicht, ne? Guadagnino, da hat sie nämlich auch mitgespielt. Also in Italien ist die ein Superstar.
Mhm.
Und das ist auch wirklich krass, weil ich kenne niemanden in ihrem Alter, die ist so Mitte, Ende 30, und ich kenne niemanden in ihrem Alter, der so spielt. Wirklich, die ist so eine krasse Schauspielgewalt, Alter, das ist wirklich krass. Also ich finde die immer toll in dem, was sie macht. Ich hatte auch mal einen anderen Film von Guadagnino hier, Melissa P.,
mhm.
da hat sie auch mitgespielt. Also ich habe schon wirklich einiges von der gesehen und fand die immer richtig krass. Und die Rolle, die sie eben bei Sworn Virgin spielt, klingt auch super interessant.
Okay.
Deswegen will ich das auch sehen, zumal da spielt dann auch Lars Eidinger den männlichen Gegenpart. Da bin ich aber noch nicht rangekommen, aber den will ich auf jeden Fall sehen. So, jetzt haben wir hier Filia Mir. Da spielt Alba Rohrwacher eben auch eine der Hauptrollen. Geschrieben hat das Ganze Francesca Manieri. Die hat witzigerweise auch einiges für Guadagnino geschrieben. Diese Serie, die der jetzt letztes Jahr hatte, We Are Who We Are,
mhm.
die hat sie geschrieben. Und jetzt gibt es so eine aktuelle italienische Serie, Anna heißt die, die hat sie auch geschrieben. So, die Regisseurin hat das auch noch mitgeschrieben und das Ganze basiert aber auf real existierenden Memoiren. Wir befinden uns in Sardinien, in der Gegenwart. Und das ist insofern wichtig, weil das ist eine Insel und die Isolation, in der die sich hier befinden und die damit verbundene Auswegslosigkeit spielt hier schon auch eine große Rolle. Ne? Du hast ja also dadurch so einen Mikrokosmos, in dem sich das hier alles abspielt.
Mhm.
Und einfach wegzugehen ist halt nicht wirklich eine Option. Wir befinden uns hier in einem sehr kleinen Dorf. Da kennt jeder jeden. Und es ist alles in recht ärmlichen Verhältnissen gehalten. Und primär begleiten wir hier Tina. Tina und Umberto, die sind ein Paar und haben ein Kind, die 9-jährige Vittoria. Am Anfang sehen wir die auf sowas Rodeo-ähnlichen, ne? Da ist halt so für die Leute im Dorf so eine Veranstaltung, wo so ein paar Stände sind und die Eltern sind mit dem Kind da unterwegs und das Kind wandert dann so ein bisschen ab und sieht dann da so eine Frau mit so einem Typen rummachen, guckt die Frau länger an, es gibt einen Blickkontakt, die hört dann da auf rumzufummeln und dann geht das Mädchen aber wieder weg und das ist schon so ein Hinweis darauf, okay, da scheint es irgendein Verhältnis zu geben, von dem wir jetzt noch nichts wissen. Dann sehen wir Tina mit Vittoria, wie sie diese Frau, die sie eben auf Tag davor auf diesem Rodeo gesehen hat, wie sie diese Frau auf ihrem Hof besuchen.
Mhm.
Die hat so einen runtergekommenen Bauernhof und lebt dort mit so ein paar Pferden und so einem Hund, den sie auch übelst scheiße behandelt und lebt da halt so in den Tag hinein. Und das ist eben Angelica, gespielt von Alba Rohrwacher. Tina wird gespielt von Valeria Golino, die ich in letzter Zeit immer wieder sehe.
Wahrscheinlich in der Serie, die ich auch gerade gucke.
Natürlich. Morning Show hat sie auch echt eine sehr geile Rolle.
Da bin ich sehr stolz auf mich, dass ich sie erkannt habe. Weil ich kenne sie aus Hotshot so in jungen Jahren und denke so, okay, der Akzent und so.
Ach so,
und
du hast Porträt einer jungen Frau in Flammen immer noch nicht gesehen, ne?
Ach so, da spielt sie auch mit. Nee, ich habe.
Da ist sie die dritte weibliche Rolle, die absolute Nebenrolle,
okay,
weil sie da die Mutter von der einen spielt. Und es geht ja wirklich nur um die beiden Frauen. Aber da, ja, da war sie auch dabei.
Ich habe Valeria Golino ewig nicht auf dem Bildschirm gesehen, sondern wirklich
Alter,
das letzte Mal im alten Jahrhundert. Und deswegen habe ich gedacht, so ist die das? Das könnte sie sein. Und da habe ich gegoogelt und sie war's.
Ja, und die ist super gealtert, wie ich finde.
Mhm.
Was so krass ist, weil jetzt diese Morningshow-Dreharbeiten, die sind höchstens ein Jahr her.
Mhm.
Das heißt 2020. Dieser Film ist von 2018, also lass da 3 Jahre dazwischen liegen. Alter, und Valeria Golino sieht mal mindestens 10 Jahre jünger aus. Eher 15. Das ist richtig krass. Also ich weiß nicht, ob die bei Morningshow auf alt gemacht haben.
Kann natürlich sein, ja.
Auf älter oder, aber.
Oft sind es ja auch so Klamotten und Ausstattung und so, dass sie dann.
Ja, aber älter wird. Also wirklich de facto die Falten im Gesicht. Das ist echt krass. Also ich war total irritiert, weil ich mir diesen Film angeguckt und danach dachte ich so, okay, das fühlt sich an wie so 2010 oder so, rein optisch vom Abstand. Aber nee, 2018.
Krass. Ja, das ist immer sehr schauspielabhängig, wie die altern. Also wer nicht gut gealtert ist, ja, und wie Russell Crowe.
Wie sie inszeniert werden vor allen Dingen.
Das auch. Ne? Also, weil Russell Crowe hat nämlich aus Gladiator seine alten Schauplätze besucht und hat dann so Fotos geschossen. Ich denke so, Alter, okay, das ist nicht mehr der Gladiator, der geschapte Gladiator von vor 20 Jahren.
Ja, aber eben 20 Jahre, ja, ne?
Ja, aber da, also sind andere Beispiele, wo du halt so, weißt du.
Nee, also ich bin ja voll bei dir. Ich finde, Valeria Golino ist sensationell gealtert.
Richtig, richtig. Und da gibt's einige halt so, wo du denkst so.
Ja, also ich habe mir das bei Bill Murray neulich gedacht, so, Alter, der Typ ist auch nur noch ein laufendes Skelett.
Ja, das stimmt. Bei manchen denkst du so, meine Fresse. Aber dann gibt es wieder so andere, wo denkst du, so Leute wie Keanu Reeves, weißt du, die irgendwie Anfang 90ern Bill und Ted mitgespielt haben und 30 Jahre später denkst du, okay, ist immer noch ein schnittiger Typ. So.
Ja.
Aber ja, Russell Crowe mit seinen 100 Kilo mehr ist natürlich nicht mehr ein Gladiator der Statur. Da merkst du, da kam schon über den Fotos rüber, dass wenn er irgendwie so vor dieser Arena stand und irgendwelche Treppen hochgegangen ist, da merkst du schon so, dass der wahrscheinlich komplett außer Puste war und völlig schweißnass, als er da diese Treppen hochgestiegen ist. Also das ist auf jeden Fall das Gegenteil von gut gealtert.
Ja gut, der hat auch ziemlich zugenommen, ne?
Ja, eben.
So, jetzt mal zurück zum Film. Also, Tina mit der Tochter, Vittoria, die eben 9 Jahre alt ist oder ihr 10. Geburtstag steht kurz bevor. Und Tina und Vittoria besuchen dann eben Angelika auf ihrem Hof. Und dort sehen wir in dem Gespräch, das Tina und Angelika zusammenführen, dass die schon eine längere Geschichte zusammen haben. Ne? Also da gibt's ein Verhältnis und wir erfahren in diesem Verhältnis auch sukzessive, dass Vittoria Angelikas Tochter ist.
Okay.
Tina sie aber von Geburt an aufgezogen hat, dass also eigentlich ihre Tochter ist, aber halt die leibliche Mutter ist Angelika. Und weil aber Angelika so in den Tag hinein lebt, permanent trinkt, ein ernsthaftes Alkoholproblem. Es wird auch immer wieder suggeriert, dass die so, naja, jetzt nicht anschaffen geht, aber die ist auf jeden Fall schnell dabei, wenn da so ein bisschen Geld bei rumkommt.
Mhm.
Und es gibt in diesem Ort halt eine Kneipe, wo die alle abhängen und da ist sie halt auch immer sturzbetrunken, hängt an allen Typen dran, so hier gibst du mir noch einen aus und komm schon so noch einen und bla, ne, und ist super touchy und ja, läuft auch immer ziemlich freizügig rum, aber eher so die verwahrloste Variante, die ist halt wirklich so White Trash auf Sardinien.
Mhm.
Und aufgrund dessen, erfahren wir im Verlauf des Films, hat eben Tina, weil die sich schon länger kennen und wohl auch gut befreundet sind oder waren, weil dieses Verhältnis, das verändert sich jetzt eben hier im Verlauf des Films, hat Tina Angelikas Tochter eben aufgezogen. Und die Kleine hat aber rote Haare. Alba Rohrwacher ist so rotblond. Und Valeria Golino hat hier halt dunkle Haare. So dass das Mädchen eben beim Rodeo, wie wir am Anfang sehen, halt blickt, dass sie wahrscheinlich das Kind ist von Angelika.
Naja.
Und jetzt ist es so, dass Angelika durch diesen Bauernhof und durch ihren Lifestyle sich eine Menge Schulden angehäuft haben. Die hat 28.000 Euro Schulden. Dann geht es darum, ob sie das Geld irgendwie auftreiben kann und die logischste Konsequenz, sehr zur Erleichterung Tinas, besteht dann darin, dass sie aufs Festland zurückgehen möchte. Möchte also Sardinien verlassen und halt versuchen, irgendwo in der Stadt ein anderes Leben anzufangen. Was Tina natürlich sehr begrüßen würde, weil ihre Anwesenheit halt immer mehr zum Problem wird, dadurch, dass die Kleine halt rafft, okay, das ist eigentlich meine Mutter und dann dadurch so ein Konflikt entsteht. Zumal Angelika dann eben jetzt dann auch im Verlauf des Films wieder an den Punkt kommt, wo sie halt eigentlich Bock auf ihre Tochter hat. Das Problem ist, die ist halt wirklich kein lebensfähiger Mensch durch all die Probleme, die sie hat. Und so geht es hier, weil der Mann ist völlig außen vor, so, es geht hier einfach um diese Dreieckskonstellation. Leibliche Mutter, eigentliche Mutter und Kind.
Okay. Hat man ja auch schon öfter mal in so einer Filmhandlung gesehen.
Ja, das ist definitiv nicht neu erfunden, aber was halt hier sehr cool ist, du hast halt diese Isolation auf Sardinien und der Ausweg besteht für die eine oder für alle Beteiligten eigentlich darin, dass halt eine aus dieser Dreierkonstellation da weggeht, weil vor Ort ist es halt alles zu dicht aufeinander und ne, die stört einfach die Dynamik extrem.
Verstehe.
Und das kommt hier recht langsam und ruhig daher, in den meisten Fällen. Also ne, er hat wenig Ausschläge so nach oben und die Landschaft spielt hier natürlich auch groß mit rein. So, du kriegst irgendwie ein geiles Gefühl so von Sardinien und was so die Vegetation auch ausmacht. So, was ist Licht? Das Licht ist voll oft echt schön. Aber eben ein sehr ruhiges Drama. Aber, wie ich festgestellt habe, so ein Grower. Mhm. Weil ich habe den mit ein paar Leuten geguckt und passenderweise einer davon auch tatsächlich Italiener, der auch in Italien lebt. Der war so nur zu Besuch. Und der war schwer davon beeindruckt, wie Valeria Golino das mit dem sardinischen Akzent gemacht hat.
Okay.
Weil das wohl ein recht prägnanter Dialekt ist. Und sie hat eben nicht den Dialekt gesprochen, sondern hatte halt nur so einen leichten sardinischen Akzent in ihrem Italienisch. Und das hat sie wohl sehr gut gemacht. Und ich finde das auch schauspielerisch ist das hier insofern cool, weil du hast hier halt über Alba Rohrwacher die sehr extrovertierte Version der Mutter. Mhm. Und Tina hat natürlich vergleichbare Emotionen, aber spielt das Ganze halt komplett gedeckelt und du siehst, es findet innen drin statt. Ne? Also die eine wahnsinnig extrovertierte und die andere ja, eher so die introvertierte Sache, was natürlich nicht einfacher zu spielen ist. Bei Alba Rohrwacher fällt sie halt viel stärker auf, weil sie natürlich auch viel machen kann, dadurch, wie die Figur gezeichnet ist. Und deswegen ist sie auch diejenige, die hier schauspielerisch auffällt in dem Film. Und was man so in Kritiken liest, ist dann auch krass. Also die wird dann natürlich von allen gelobt. Aber ich finde, Valeria Golino steht dem halt in nichts nach, weil das ist eben, wie gesagt, kein bisschen einfacher. Mhm. Weil du musst ja trotzdem diese Emotionen spielen. Du musst halt dann aber noch spielen, dass du sie unterdrückst. Weil man sieht sie ja trotzdem. Mhm. Und das ist schon, also ist zum einen natürlich Schauspielkino. Und hab aber festgestellt, dass das bei den Leuten, mit denen ich den geguckt habe, kam der nicht gut an. So, die fanden das tendenziell eher boring. Und ich habe dann aber noch viel über den Film nachgedacht und es ist echt so ein Grower. Also ich habe mich da zum einen, also am Anfang so ein bisschen anstecken lassen von dieser Stimmung, fand das aber wirklich die ganze Zeit über irgendwo faszinierend. Weil du hier hast hier, also zum einen hast du hier halt verschiedene Ebenen, auf denen sich das abspielt und dann hast du aber auch so ein paar Symbolbilder, die ich an manchen Stellen zu sehr auf die 12 finde. So ein bisschen zu offensichtlich. Mhm. Aber trotzdem kommt der Film ziemlich gut ohne Pathos aus. Und das mochte ich, ja. Und dann habe ich eben noch echt einiges drüber nachgedacht und dann ist der schon nochmal eine Ecke gestiegen.
Interessant.
Bei mir so,
ja. Ja, so ein Grower ist nicht zu unterschätzen.
Ja.
Kennst du den Film Marlena?
Ja.
Der Zauber der Marlena, wie er hier in Deutschland, glaube ich, vermarktet wurde.
Ja.
Hat so ein bisschen, kam so ein bisschen die Vibes rüber, als du jetzt erzählt hast, weil sie war ja auch so ein Outcast in so einem kleinen italienischen Küstendorf, glaube ich, und war ja relativ freizügig, glaube ich, damals im Zweiten Weltkrieg spielte der Film. Monica Bellucci spielte die.
Genau. Aber ich habe mal.
Und hat ja dann auch so ein bisschen den Hass von dieser konservativen Gemeinschaft irgendwie auf sich gezogen, durch ihre Freizügigkeit, durch ihre Art. Dadurch, dass sich so ein Teenager-Boy auch in sie verliebt und so. Und dann hat das Ganze einen richtig hässlichen Verlauf genommen.
Siehst du, ist witzig, weil also ich habe den nicht mehr gut in Erinnerung. Und das, was hängen geblieben ist, war von der Tonalität her gar nicht so schwer eigentlich eher.
Oha.
So. Wirklich?
Da hast du aber die Das Leben des Brian-Szene hast du aber unterschlagen oder vergessen. Weil okay. Die kriegt sämtlichen Hass ihrer Dorfbewohner irgendwann mal mit. Und das ist auf jeden Fall eine krasse Szene. Also das... Alles andere als leichte Tonalität.
Okay.
Aber so ein bisschen, wo du erzählt hast, dass sie halt auch so ein Outcast und so ein bisschen so White Trash halt in Italien war, so hat man ja auch Monica Bellucci in diesem Marlena-Film angesehen. Da kam so ein bisschen die Vibes rüber. Ich fand ihn ganz gut damals.
Naja, aber also glaub mir, hier, die ist schon echt ghetto. Also, das macht sie echt krass. Und vor allem, was ich ja auch echt beeindruckend finde, normalerweise, gerade in amerikanischen Filmen, wenn eine Figur alkoholabhängig ist, setzen sie sich da tierisch drauf. Mhm. Das ist meistens dann sogar im Fokus der Geschichte. Hier ist es nur quasi eine Einschränkung zusätzlich, die die Figur von Alba Rohrwacher mitbringt, weil das macht sie völlig nebenher. Mhm. Spielt die halt noch sensationell einfach eine, die wirklich alkoholabhängig ist. mit
weil es so den
allen Stimmungen
integriert wird, so von wegen.
Ja, ja, eben. Ja. Das ist einfach, weil es ist kein wirklicher Bestandteil der Handlung, sondern es ist ein Bestandteil der Figur.
Mhm.
Weißt du, es geht nicht darum, dass sie alkoholkrank ist.
Mhm, verstehe.
Naja, und dann haben wir hier noch Udo Kier, weil sie hat ja diesen Bauernhof und der Plan ist eben, aufs Festland zurückzugehen, ein bisschen Geld zu generieren, indem man alle Tiere verkauft, die da noch sind auf dem Bauernhof. Und dann will sie eben am gewissen Punkt ihre Pferde verkaufen und der Pferdehändler ist Udo Kier.
Der überall mitspielt.
Ja, also zumal am Anfang hast du hier natürlich auch die ganzen Logos von sämtlichen Förderanstalten eingeblendet und die haben auch Fördergelder aus Deutschland bekommen. Und ich bin mir sehr sicher, dass Udo Kier hier das Argument war, dass der hier deswegen mitspielt, damit man eben auch noch Fördergelder aus Deutschland kriegt, weil es wird hier überhaupt nicht drauf eingegangen, weil der hat sehr offensichtlich einen deutschen Akzent, also es ist auch klar, dass der Deutscher ist,
mhm.
Und es wird aber überhaupt nicht erklärt, wie ein Deutscher auf Sardinien gestrandet ist und mit Pferden handelt. Also das muss man auch nicht, ne? Das kann man auch einfach mal so setzen, das ist ja auch fein, weil Udo Kier rein optisch so verlebt, wie der aussieht, glaubst du dem, dass der halt irgendwie da gestrandet ist?
Mhm.
Aber ich fand es natürlich dann so ein bisschen offensichtlicher, okay, gut, der Herr ist drin, damit es die Fördergelder gab, weil die haben halt, wie gesagt, aus sämtlichen europäischen Ländern haben die Fördergelder bekommen.
Dabei ist er fast überall drin.
Wie?
Na,
Ja, Udo Kier macht eine Menge, aber eben.
Schätz mal seine Credits, wenn wir das Spiel gespielt haben. Ich hab's gerade mal gegoogelt.
Also ich kann mir vorstellen, dass der auch um die 200 hat.
Mehr.
Mehr sogar.
Okay. 269 Credits.
69, Alter, fuck.
Der hat wirklich eine Menge gemacht.
Ja, aber Wahnsinn. Eben, also der macht ja wirklich auch vom B-Movie bis...
Ja, der macht alles.
Zum Blockbuster alles.
Genau, hat er teilweise für richtig große Regisseure schon gearbeitet, aber spielt aber auch wirklich in, wie du sagst, in irgendwelchen B-Movies mit und
ja.
Iron Sky und Co. ist ja auch dabei, also
naja.
Der ist für nicht zu schade.
Ja. Gefühlt nimmt er alles mit.
Mhm.
Aber eben, also hier absolute Nebenfigur, weil es geht wirklich im Schwerpunkt geht's um diese Dreieckskonstellation.
Mhm.
Ein Festivalfilm halt. Muss man Bock drauf haben, weil er, wie gesagt, kommt langsam daher, geht eine Stunde 37 Minuten, was echt nicht lang ist, aber eben, also mein Umfeld hat das als zäh empfunden.
Mhm.
Und ich fand's aber echt gut.
Ja, manchmal ist mal, es gibt zwar Filme, wo man sich auch anstecken lässt, wenn man aus dem Kino kommt, alle finden ihn scheiße und du fandst ihn irgendwie gar nicht so schlecht. Aber es gibt auch andere Filme, wo du dann irgendwie alleine mit deiner Meinung dastehst, unabhängig von den anderen. Da kommt wieder Predator Upgrade hervor, wo ich aus dem Kino kam und ich einfach geil fand, so besser. Und dann war mir auch scheißegal, dass die anderen den haten, so ich habe mich da nicht anstecken lassen. Aber der Film war doch und so, ein bla und Predator ist doch nicht lustig und hin und her.
Aber du so, kennst das, ne? Dass man sich gut. So ein bisschen anstecken lässt manchmal.
Ja, ja, kann passieren. Kann man nachvollziehen, das ist, glaube ich, bei jedem so.
Ja. Okay, dann zu den Zahlen.
Mhm.
Die sind durchwachsen, wie ich finde. Auf IMDb steht der bei einer 6,0. Das ist jetzt nicht berühmt. Metascore ist immerhin bei 74. Das ist schon wieder echt gut. Rotten Tomatoes gibt's von der Kritik 6,7 und vom Publikum 3,2. Letterboxd 3,1. Das ist also, ja, durchschnittlich, ne?
Ja.
Das ist der Metascore noch der beste.
Die Frage ist, wohin ist der jetzt bei dir gewachsen?
Ja.
Und wo stand der davor?
Tja, Fragen über Fragen. I guess here.
I mean, I'm not questioning your process, but okay.
Ich sage eine 8.
8,5.
8,5.
Okay. Ich bin sogar noch bei 8,5 gelandet. Für Filia Mia.
Das ist ja nicht so schlecht.
Der Jön Alba Rohrwacher, also wirklich, die ist zweifelsohne eine der besten Schauspielerinnen ihrer Generation.
Okay.
Und ich bin mir auch sehr sicher, dass es nicht viele amerikanische Schauspielerinnen oder britische Schauspielerinnen gibt, die der wirklich das Wasser erreichen können.
Mhm.
Die ist schon richtig, richtig gut.
Bin gespannt, wenn ich mir mal einen Film von ihr angucke. Aber ein bisschen international unterwegs war sie. Die hat mit Adam Driver wohl einen Film gedreht.
Ah ja, welchen?
Habe ich hier gerade beim Recherchieren gesehen.
Okay, also da hat sie doch schon mal einen amerikanischen Film gedreht. Aber wie gesagt, ich habe Also viel kann es nicht gewesen sein, weil das, ich bilde mir ein, das hätte ich mitbekommen. Die ist halt, in Italien ist die einfach echt eine Liga für sich.
Hungry Hearts heißt der Film, aus dem Jahr 2014.
Okay. Kennst du aber auch nicht, ne?
Nee, sag mir gar nichts.
Aber cool. Hab
ich auch jetzt gerade zufällig gesehen.
Das ist mal gut zu wissen, weil ihn mag ich ja auch sehr. Hm? Und das klingt nach einer guten Kombi. Das könnte ja auch ordentlich Schauspielkino sein.
The relationship of a couple who meet by chance in New York City is put to the test when they encounter a life or death circumstance.
So gleich. Okay.
Klingt nicht gerade nach einem Will Ferrell-Stoff.
Nee. Das natürlich nicht.
Aber es ist lustig, dass du dich da so, dass wenn du, wenn ein Schauspieler dir gefällt, dass du dann so die Filmografie verfolgst oder einen Regisseur oder so, das mache ich eigentlich eher selten so, dass ich sage, so, selbst wenn ich einen Film feier, so gucke ich nicht, was hat der noch gemacht und gucke mir dann die anderen Sachen noch an, so, das, da unterscheiden wir uns ein bisschen so von der Herangehensweise, finde ich ganz interessant, dass du da auch Bock hast, so dir die anderen Sachen anzugucken, bei mir ist so, ich gucke mir halt Filme querbeet an und recherchiere da gar nicht.
Ja, aber wenn mich einzelne Leute so begeistern.
Klar, warum nicht?
Dann will ich gerne mehr von denen sehen. Finde ich, ist das so das die einfachste Herangehensweise.
Du bist schon auf jeden Fall mehr Komplettist als ich.
Ja gut, also ich glaube jetzt alles von Alba Rohrwacher zu sehen, wird auch eine Herausforderung, aber...
Nee, aber ich meine, Will Ferrell, da dein Plan, das habe ich selbst bei meinem Lieblingsschauspieler nicht, dass der jeden Film sehen will.
Ja, da habe ich aber auch ordentlich aufgeholt jetzt gerade so. Ich glaube jetzt aus seiner Vita sind es jetzt nur noch so 7 oder 8 von diesen 125 Credits oder was die er hat. Sind es nur noch so 7 oder 8 Sachen, die ich sehen muss. Langfilme sind es tatsächlich nur noch 2, die halt auch von ihm von ganz früh so, weil die an die komme ich irgendwie nicht ran, aber das ist dann halt wahrscheinlich auch wieder nur so ein Ding, wo er in einer Szene durchs Bild läuft. Ansonsten habe ich so langsam alles von ihm gesehen, ja.
Ist natürlich schade, dass nicht 20 von seinen Filmen auf dem Poster drauf sind, weil dann hättest du 2 Fliegen mit einer Klappe schlagen können.
Ja.
Weißt du, hättest du das Poster abhangen können und die Will Ferrell-Filme.
Richtig. Nee, so sind es 2 Listen. Aber beim Poster bin ich jetzt auch an einem ähnlichen Punkt. Also sind es auch nur noch 7 oder 8.
Ist schon einstellig.
Ja, ja.
Krasser Typ.
Ja, du, das muss ja dieses Jahr noch was werden.
Nicht schlecht. Ja, die Leute haben sich schon gewundert. Hier Isa und Co. haben gefragt so, wie 2 Ghibli-Filme in einer Sendung. Was ist da los?
Was ist da los? Frechheit.
Hat sich gestaut halt. Ja.
Darf aber man jetzt, das nicht machen? Dabei passen die so gut zusammen, Alter. Ja, das hat sich so angeboten.
Ja, aber ist halt eher selten. Also von mir schon gar nicht.
Ja.
Von dir halt auch so. Du hast ja schon, weiß nicht, einen Ghibli-Film im Jahr gebracht und jetzt hat 2 in einer Episode schon ein anderes Tempo.
Ja, auf jeden Fall.
Aber jetzt gibt's keinen Ghibli-Content, sondern jetzt gibt's einen Weihnachtsfilm.
Ja.
Einen richtigen Weihnachtsfilm.
I'm too old for this shit.
Ja. Lethal Weapon, 2 stahlharte Profis aus dem Jahr 1987.
Der deutsche Titel ist auch schön. Aber die sind irgendwie noch so mit drin, ne? Weil man halt damit auch aufgewachsen ist.
Ja, das ist mit drin. Und außerdem, es sind ja auch wirklich stahlharte Profis.
Naja, aber es ist ja schon wieder so ein bisschen irreführend, weil dieses Lethal Weapon bezieht sich ja eher auf den einen der 2 stahlharten Profis.
Ja, das stimmt. Das fällt ja sogar im Film an einer Stelle. Das ist richtig. Aber wir haben halt ziemlich große Leute, die hier im Hintergrund die Fäden spinnen, was so Actionfilme der 80er angeht. Regisseur war Richard Donner, Produzent Joe Silver und Autor war Shane Black, den wir hier schon hatten.
Ja, wobei zu diesem Zeitpunkt natürlich noch weit entfernt von groß, weil der hat hier sein Debüt gegeben.
Ja, das stimmt. Das war sein Debüt. Aber im Nachhinein wissen wir ja nach Last Boy Scout und so, dass wir hatten ja hier einen Nice Guys von ihm.
Long Kiss Goodnight ist ja auch von ihm. Ne?
Richtig. Also
der hat schon legendäre Actionfilme.
Also diese Dreier-Kombo und ich meine, Joe Silver hat ja auch Stupp langsam produziert und andere Filme. Und Richard Donner, Superman-Regisseur und so. Also, das ist schon ein krasses Triumvirat an guten Leuten.
Ja, wobei, also ich habe ja dann auch recherchiert und festgestellt, dass das wohl gar nicht so harmonisch ablief, wie man das jetzt vermuten könnte. Es klang so, ne? Das hätten sich hier ein paar von den Besten zusammengetan. Aber das ursprüngliche Drehbuch, was Shane Black abgeliefert hat, war wohl sehr viel düsterer. Und so hat dann der Produzent und der Regisseur, die haben dann noch einen dazugeholt, nämlich Jeffrey Boehm, um das Ding so ein bisschen aufzuheitern. Und dann habe ich mal geguckt, was der noch so gemacht hat. Und der hat ja schon auch nicht viele, aber ein paar sehr ordentliche Credits mit The Lost Boys oder Indiana Jones 3. Ist ja schon ziemlich renommiertes Zeug. Aber der war wohl dann eben dafür zuständig, die Nummer so ein bisschen lustiger zu gestalten.
Ja, Also wenn man den Berichten Glauben schenken darf, dann ist von dem ursprünglichen Entwurf des Drehbuchs von Shane Black nicht sehr viel übrig geblieben. Ja,
nicht
da
mehr
wurde
so
wirklich
viel.
eine Menge dran gemacht und eine Menge überarbeitet. Und das Studio war ständig immer noch unzufrieden, haben gesagt, pass auf, da muss mehr Humor rein, da muss das rein, da muss das rein, das ist viel zu düster.
Er war ja wohl selbst am Anfang nicht zufrieden mit seinem ersten Entwurf. Das war ja wohl erstmal dann für die Tonne und hat dann ein Jahr später nochmal ausgegraben und weitergeschrieben. Und ja, da haben die auf jeden Fall lange dran rumgedoktert.
Ja, die haben die Tonalität im Drehbuch und auch während des Schnitts im Film haben sie geändert. Ich weiß nicht, ob du dir die geschnittenen Szenen angeguckt hast.
Nee.
Die habe ich mir angesehen, die sind auf der Blu-ray drauf und da merkt man schon, da wäre der Film anders abgelaufen.
Also auch gerade so ein paar von diesen Endsequenzen, ne? Und die haben ja diverse Eröffnungs-, du meinst diese unterschiedlichen Eröffnungen, die es gab von
Naja,
von
und Riggs. Die Szene mit so einem Shooter in so einem
ja, genau, mit diesem
Kindergarten.
Mit diesem
genau.
Sniper, ja.
Ja, genau. Ja. Also da hast du ja gleich irgendwie, hast ja gleich eine Leiche am Anfang, wo du denkst, okay.
Ja, und zwar in Kindform, ne? Also.
Ach so, die Leiche, das stimmt, das war ja auch noch geplant.
Ja.
Da sollte eine Kinderleiche dann rausgetragen werden, während Shooter da sein Unwesen treibt, aber ja.
Ja.
So hat man halt den Hauptcharakter, wie er halt nackt erstmal aufwacht in seinem Campingwagen, seinem Hund einen Snack zuschmeißt und dann erstmal zur Bierdose greift.
Mhm.
Das ist ja auch, so wird da etabliert.
Ja, in den 80ern galt das also von der Tonalität her als sehr viel leichter.
Genau. Heute würde man sagen, schwerer Alkoholiker.
Ja, eben. Drama. Fängt so ein Alkoholiker-Drama an, ey.
Richtig.
Typ, der völlig verschallert in seinem Trailer aufwacht.
Richtig.
Ja, und so ist es Action-Crime-Thriller.
Ja, aber natürlich bedient ja eine Menge dieser Action-Klischees aus den 80ern. Du hast natürlich unser Saxophon vom Sonnenaufgang irgendwie in L.A. Also das hat man dann noch oft gehört in irgendwelchen Action-Filmen, dieses Action-Saxophon.
Ja, sehr viel Saxophon hier, das stimmt wohl.
Ja, aber ich bin ja Fan davon. Ich mag ja. Und das ist die Blaupause für irgendwelche Buddy-Cop-Movies. Also es gibt wenig ikonischere Couples, die irgendwie in so einer Cop-Komödie mitgemacht haben. Also vielleicht noch Eddie Murphy und Nick Nolte, aber...
Ja.
Dann hört es auch auf. Also, da kommt erstmal eine Weile gar nichts und da gab es wirklich eine Menge in diesem Genre.
Das stimmt wohl, ja. Die Props gehen zweifelsohne zu 100% an die Casterin.
Voll.
Weil nur sie ist auf die Idee gekommen, die beiden Herren hier zusammen zu würfeln.
Ja, Mann.
Und das funktioniert. Also, chemiemäßig habe ich hier immer so gar nichts auszusetzen.
Nee. Von wem reden wir?
Mel Gibson und Danny Glover.
Mel Gibson und Danny Glover. Richtig.
Kannst du gut zusammenfassen, worum es hier geht? Weil ich finde irgendwie...
Das ist ehrlich gesagt nicht so schwer, finde ich.
Okay.
Also du hast hier zwei komplett gegensätzliche Cops. Die müssen sich zusammenraufen, um einen Drogenring zu sprengen. In dem auch... Ja, darf man das verraten?
Naja, deswegen, also ich...
Doch, das ist, glaube ich, nicht schlimm. Indem auch ein Vietnam-Veteran-Kollege des älteren Roger Murtaugh von den beiden involviert scheint und seine Tochter, die sich am Anfang des Films umbringt und dann vom Balkon springt, hat eventuell auch was damit zu tun. Und das ist
Moment mal. Jetzt hast du aber, glaube ich, ein bisschen was durcheinander gewürfelt, oder? Ich habe es nur falsch verstanden. Die Tochter ist ja nicht von dem Armee... Kollegen. Es klang jetzt so, als hätte sich die Tochter von dem Antagonisten, der hier der Kollege aus der Armee war.
Nein.
Oder Kollege ist ja schon zu viel. Also der war halt einfach auch in einer gewissen Spezialeinheit.
Mhm.
Aber es ist ja nicht seine Tochter, die sich hier vom Balkon stürzt in der Eröffnungsszene.
Nein, das ist die Tochter von dem Herrn, der von Tom Atkins gespielt wird. Aber Tom Atkins ist doch ein Army-Kollege gewesen von Danny Glover in dem Film.
Ach, okay. Okay,
darauf wollte
ich
so raus.
Rum. Ja.
Genau. Also die sind ja befreundet. Und die Tochter von dem Herrn, mit dem Danny Glover befreundet ist in dem Film, die springt halt vom Balkon.
Genau, damit fängt der Film an.
Richtig.
Ja. Ich fand ja diesen Hubschrauberflug am Anfang echt nice, ne? Und hab mir da auch gleich gedacht, mit dieser transparenten Schrift im Bild so, das muss damals super flashig gewesen sein, weil ich glaube, das war neu.
Ja. Aber dank dir ist mir aufgefallen, dass auch dieser Hubschrauber ein bisschen gewackelt hat. Ja, wie bei Funny Games. Und dann dachte ich so, mal gucken, ob die hier was sagt. Weil so richtig gerade fährt der auf jeden Fall nicht. Fliegt
nee,
der nicht.
Nee, aber trotzdem eine sehr geile Fahrt, wie ich finde.
Ja,
weil vor allem, die wirkt ja am Anfang wie so Stock-Footage. Ne? Mhm. Also du hast das Gefühl, okay, das ist jetzt halt so ein Establisher zum Etablieren, wo befinden wir uns und hier Großstadt und so weiter. Aber dann fährt die ja direkt auf eben die erste Figur, die hier eine Rolle spielt, zu.
Ja, das stimmt.
Und das fand ich schon sehr nice.
Ist flashy, definitiv. Also was diesen Fall angeht und die Story des Films, ist eigentlich nur der Aufhänger, um zu sehen, wie diese beiden komplett gegensätzlichen Cops sich eigentlich zusammenraufen. Und am Anfang, also in der ersten halben Stunde, wird halt etabliert, wie die beiden an Fälle rangehen. Ja, Mel Gibson hat ja diese Szene auf diesem Weihnachtsmarkt, wo er sich mit diesen Dealern trifft. Mhm. Und Danny Glover wird halt so mit seiner Familie beleuchtet, dass er so der konservative Typ ist und dass er so ein Familienleben führt und dass er eigentlich gar keinen Bock mehr hat, so ja, wie es zu sein. Er ist halt zu old für den Shit.
Das ist der Punkt. Die erzählen halt auch schon von Anfang an einen gewissen Altersunterschied. Ne, ich glaube, Murtaugh ist gerade 50 geworden.
Genau.
Und Riggs ist 38 oder so in der Figur.
Nee, ich glaube, 38 ist dann Real Life gewesen. Nee, und die Figur war 30, oder?
Ich dachte, Gibson war 30 und die Figur war 38.
Nee, umgekehrt. Gibson war ja jünger als seine Rolle.
Eben.
Und Danny Glover, bei dem war es umgekehrt. Der war älter als seine Rolle.
Andersrum.
War es andersrum?
Ziemlich sicher. Gibson war 30 und die Figur war 38.
Ja, sag ich ja.
Hä? Das ist doch gerade gesagt.
Nein.
Gibson war 38 und die Figur war...
Nein, ich meinte, dass Gibson jünger war als seine Figur, habe ich doch gerade gesagt. Gibson war 30 und seine
richtig.
Figur war 38.
Ja.
Ja, dann sind wir uns ja einig.
Und Glover war aber doch... War doch auch jünger als seine Figur.
Ich drück mal den jetzt zur Auflockerung. Nein, bei Glover war es genau umgekehrt. Glover war, glaube ich, hat einen älteren gespielt, war aber noch nicht 50. Der hat ja seinen 50. Geburtstag gefeiert. Übrigens am 21. Dezember. Insofern absoluter Weihnachtsfilm. Der Typ hat am 21. Ja. Dezember Geburtstag.
Ja. Totaler Weihnachtsfilm. Aber das ist ja der Punkt. Er feiert seinen 50. Geburtstag, aber Glover war irgendwie erst 40 zum Drehzeitpunkt.
Sag ich doch.
Ja, dann waren sie doch beide jünger als ihre Figuren. Was erzählst du denn?
Ach so, ja, stimmt. Ja, stimmt, hast du recht.
Okay.
Ja, hast du recht.
Gut, ist auch egal. Es geht,
Verwirrung.
Also egal nicht, es geht halt um diesen Altersunterschied. Der spielt schon auch immer wieder ein bisschen eine Rolle, weil halt diese Gegensätzlichkeit der Charaktere schon auch darüber erzählt wird. Hinzu kommt, dass die Figur von Riggs halt am Anfang suizidal ist. Mhm. Das auch im Verlauf des Films immer wieder so ein bisschen eine Rolle spielt, weil Murtaugh sich halt nicht sicher ist, ob er hier einfach einen geisteskranken Partner aufs Auge gedrückt bekommen hat.
So wirkt er im Moment. Und der hat auch, Mel Gibson spielt den auch wirklich so mit diesem Blick, dass der jeden Moment durchknallen könnte.
Fandst du das gut?
Ich fand das mega.
Ich fand das so drüber.
Was? Ich fand das mega, Mann. Ich fand das so gut, wie der diesen...
Ich fand das sehr gepresst.
Okay, krass. Ich fand den großartig. Dass er wirklich dieses komplette Pulverfass so auch so schauspielerisch rübergebracht hat und dass du den wirklich abnimmst, fand ich mega.
Echt abgefahren. Ich fand das, da war ich auch schwer überrascht. So, das hat mich echt irritiert, weil ich glaube, das ist mir früher natürlich nicht so aufgefallen, aber jetzt, also Alter, der presst da wirklich oft und ich finde, das ist so halt wie dieses, okay, jetzt guck mal so irre wie möglich und dann setzt er halt diesen Blick auf und das wirkt eben für mich sehr konstruiert, aber gut.
Auf mich nicht, also das hat voll gut gewirkt, ich habe ihm das abgenommen,
okay.
Dass er dieser durchgeknallte Detective ist, dem alles scheißegal ist in dem Moment. Ja. Wen haben wir noch in Nebenrollen? Gary Busey spielt den Henchman von dem Oberbösen.
Ja, Joshua.
Genau, Joshua, der Oberbösewicht, wird einfach The General genannt, wird gespielt von Mitchell Ryan, was ich super interessant finde, weil den kenne ich primär als Gregs Vater, Dharma und Greg, als diesen konservativen Vater von Greg.
Du hast Dharma und Greg geguckt?
Ja, fand ich voll gut damals. Ey. Insofern, ich kenne ihn wirklich aus Comedy-Serien, insofern sehe ich den hier als Antagonisten, fand ich auch krass.
Ja.
Und Tom Atkins durfte ja Horror- und Genre-Fans ein Begriff sein. Der spielt ja in The Fog und Maniac Cop mit und so.
Ja, Mitchell Ryan war ja auch bei Liar Liar so ein bisschen der Antagonist.
Stimmt,
also
ja.
Also Antagonist ist zu viel, aber ja.
Ja, habe ich auch in der Filmografie gesehen, dass er da mitspielt. Das habe ich natürlich nicht mehr auf dem Schirm gehabt. Und Alter, wie interessant ist es, dass Mel Gibson quasi die Rolle von John McClane abgelehnt hat, Bruce Willis die übernommen hat und umgekehrt Bruce Willis die Rolle von Riggs angeboten wurde.
Habe ich auch gelesen, funktioniert für mich irgendwie nur in eine Richtung, weil der hier war ja klar vor Stirb langsam.
Aber das Drehbuch kursierte schon früher.
Okay. Und du meinst, der hatte zum Zeitpunkt, als Lethal Weapon gedreht wurde, hatte der John McClane schon abgelehnt oder was?
Ja. Aha. So habe ich es, also es wird allgemein auch wirklich in einem Fun Fact und einem Making of und so wird es auch so dargestellt, dass das Drehbuch schon existierte und dass Mel Gibson diese Rolle angeboten wurde vor Bruce Willis und umgekehrt wiederum.
Ja gut, aber wenn man hier liest, wem wen sie sich für Riggs noch alles überlegt hatten, dann ist es ja halt auch einfach so ziemlich jeder, der da altersmäßig in dieses Action-Format gepasst hätte.
Ja, teilweise sogar sehr, sehr wirklich.
Ja, ja, also mit Al Pacino und Konsorten, habe ich auch gedacht, Alter.
Ja, hier auch so William Hurt, wo ich dachte, ja. Was?
Das war sogar Shane Blacks Lieblingsbesetzung.
Das war oder? Shane Blacks Idee.
Das war seine
ja.
Idee,
ja.
William Hurt dafür zu besetzen.
Richard Donner wollte natürlich auf Christopher Reeve zurückgreifen, was ich auch ein bisschen komisch gefunden hätte, weil mit ihm hat er Superman gedreht, aber für Lethal Weapon wäre das eine komische Besetzung gewesen.
Na gut, nachdem ich ihn jetzt ein neues Off gesehen habe, muss ich gestehen, hätte ich das gerne gesehen.
Echt, ja?
Also, hätte es mir zumindest mal angeguckt. Weiß nicht, ob das besser als Mel Gibson geworden wäre, aber...
Na gut, du bist ja kein Fan anscheinend von Mel Gibsons Darstellung, aber ich weiß nicht, ob das der ikonische...
Ja, also nicht durchgehend, ne? Ich finde halt nur gerade dieses, also weil so diese suizidale Geschichte, die finde ich gar nicht so schlecht, aber gerade so dieses, ich drehe hier gerade durch und bin, mir ist alles egal, ob ich jetzt umkomme oder nicht und so, das fand ich drüber.
Okay.
Also dieses Irre, ne? Das war mir zu viel.
Ja, ich fand's schon geil. Du hast das schon irgendwie, weiß nicht, du hast ihm das abgenommen, dass er so an diesem Familientisch sitzt und dass er das nicht, dass das für ihn trotzdem irgendwie alles neu ist, so diese Kinder kennenzulernen, diese Harmonie und so, und dass er so ein Loner ist, der wirklich so on edges und auch diese, auch
nee,
diese
das Loner-Ding funktioniert für mich
dieses,
auch.
Dieses Selbstmord-Ding so mit der Knarre und so, also, weiß nicht, diese Wirre, das hat bei mir gut funktioniert.
Okay.
Ja, hast du dir die ganzen Namen rausgeschrieben für die, die für Riggs und so?
Nee, also für Riggs fand ich das echt uninteressant, weil es halt wirklich so ziemlich jeder war, der da in dem Zeitraum irgendwie eine große Rolle gespielt hat.
Eben. Was aber interessant ist, sind die Antagonisten. Für General McAllister, die Rolle von General.
Fand ich nämlich auch, ja.
Wer da in Frage kam, ist natürlich, es hätte natürlich einer von den älteren Stars sein müssen und da war Lee Marvin im Gespräch.
Mhm.
Bruce Dern, James Earl Jones, auch interessant. Robert Duvall. Das sind so die vier, die ich rausgeschrieben habe, ist auch interessant. Und der Henchman von ihm, für Mr. Joshua, da waren im Gespräch James Woods, Tommy Lee Jones, Christopher Walken und dann Keith Carradine und Scott Glenn.
Mhm. Scott Glenn hätte ich auch gut gefunden.
Ja. Natürlich sind das Söldner von der Spezialeinheit früher so die härtesten der Harten,
ja, ja,
wo gleich eben. Am Anfang etabliert wird, dass die...
Immer diese kantigen Fressen, so finde genau, ich eigentlich schon ganz cool.
Keine Gefangenen machen, da wird ein Feuerzeug unter den Arm gehalten und der zuckt nicht mal zusammen. Also.
Ja, da passt Gary Busey auch perfekt rein.
Ja, der war super.
Also ich muss sagen, was Mitchell Ryans Darstellung angeht, da hatte ich auch so ein bisschen meine Schwierigkeiten mit. Also ich habe hier eh bei so manchen Figuren, die sind schon sehr...
Bisschen aus dem Klischeebuch.
Ja, sehr eindimensional halt, ne? Und dieses konstant böse, also weißt du, eigentlich hat er schon die Macht, aber trotzdem kackt er noch alles und jeden um ihn herum an und so.
Mhm.
Ja, das ist schon ein bisschen sehr platter Bösewicht.
Ja, das stimmt.
Aber um den geht's ja auch nicht wirklich.
Nee, um den geht's nicht wirklich, aber das ist schon nicht der beste Bösewicht, den ich in einem Film gesehen habe.
Ja, weil ich, also ne, gerade bei den Namen, die wir jetzt hier vorgelesen haben, ich kann mir halt nicht vorstellen, dass so ein Robert Duvall das auch so gespielt hätte.
Mhm.
Weißt du, weil das ist schon einfach wirklich nur böse. Halt, ja, wie auch immer. Ich war sehr überrascht, dass die, also was so die Regisseure angeht, die hier ursprünglich dafür vorgesehen waren, weil Ridley Scott war eigentlich die erste Wahl.
Mhm.
Und der hatte ja anscheinend schon mit Warner Brothers genug Stress wegen Blade Runner. Und deswegen hatten die da keinen Bock drauf. Und dass Leonard Nimoy eine der Optionen war, fand ich auch witzig, zumal ich überhaupt nicht auf dem Schirm hatte, dass der Regie gemacht hat.
Mr. Spock höchstpersönlich.
Ja. Wo hattest du das auf dem Schirm? Also, dass drei Männer und ein Baby von Leonard Nimoy ist? Ich wusste das nicht, Alter.
Also, ich glaube, ich hätte auf dem Schirm gehabt, dass der schon mal Regie geführt hat, aber ich wüsste jetzt nicht mehr die Filme dazu und nee.
Ja, abgefahren.
Lustiger Zufall, dass wir ausgerechnet den Film erwähnen, wo wir doch den Untertitel verhunzt haben in der letzten Episode gerade. Und jetzt haben wir nochmal einen Fun-Fact zu dem Film.
Ja, hätten wir den mal gebracht.
Leonard Nimoy. Der ist auf meiner Badewannenliste fürs nächste Jahr.
Ah ja?
Der kommt 2022, Freunde. Mieser Teaser jetzt. 2022 erwartet euch eine Rezension von drei Männer und ein Baby.
Sehr schön. Also schmeißt ihn nicht in den Lostopf. Keine Auftragsfilme braucht ihr nicht. Der wird kommen.
Nee, müsst ihr nicht.
Na
der
dann.
Kommt. Spar dir das los.
Endlich mal ein Film von Leonard Nimoy.
Ja, Mann.
Ich bin sehr gespannt.
Dann arbeite ich seine Filmografie durch als Regisseur.
Hey, du musst dann eigentlich den französischen Film auch noch dazu gucken.
Den habe ich nicht. Ich habe in meiner Sammlung habe ich ja die Zweierbox mit dem, wo die beiden Teile drin sind von dem amerikanischen. Ich bin ja.
Aber du kennst den Französischen.
Ich bin ja
oder?
Zu amerikanisiert, wie Marvin so schön gesagt hat.
Ist das so?
Ja.
Du bist zu amerikanisiert.
Weil.
Wofür denn?
Ja, das war auf das Schauspiel von Funny Games bezogen, wo er sich dann auf deine Seite geschlagen hat, wo er gesagt hat, natürlich spielte die Frau Lothar diese Szene genial und du hast dir jeden Moment abgenommen, dass sie total mitgenommen ist und ich bin einfach zu sehr amerikanisiert, weil ich Naomi Watts und Tim Roth gut fand.
Und wenn Marvin das sagt, dann musst du mal genau hinhören.
Wenn Marvin das sagt, ist das gesetzt. Das ist einfach so. Das ist einfach, it is what it is.
I'm a thoroughbred. I'm gonna smoke that clown.
Der gute Will Ferrell. So.
Ja.
Lethal Weapon. Ja. Also, du klingst ja jetzt unterm Strich schon noch einen Ticken begeisterter als ich.
Also, ein ikonischer Film für mich, immer noch, ja.
Ja, aber eben. Also, bei dir schwingt da wahrscheinlich enorm viel Nostalgie mit rein.
Ja. Also, Nostalgie ist da definitiv auch mit bei, weil ich bin mit diesem Film groß geworden. Aber ich finde nicht, dass der schlecht gealtert ist. Also, ich finde, dass, wenn man Fan ist von Actionfilmen aus den 80s oder überhaupt von Actionfilmen, dann kommt man an Lethal Weapon nicht vorbei. Das ist schon ein großartiger Film. Diese ganzen Shots in der Wüste und so, dieses Shootout und das ist einfach geil, Mann.
Großartiger
Film. Ja, dieses Saxophon und so, das ist alles fett so. Ich mag das total.
Okay.
Ja.
Das heißt, mal gucken.
Ja, so weit sind wir noch nicht. Nee. Wir haben ja noch 2-3 Fun Facts, habe ich ja hier noch.
Aha.
Ich finde zum Beispiel super interessant, dass einer von den Dealern, mit den Mel Gibson am Anfang, wo er etabliert wird, dass er da auf alles scheißt irgendwie, wenn er im Einsatz ist.
Das fandst du interessant.
Ja, dass es John Kiedis war. Der Vater von Anthony Kiedis, dem Sänger von Red Hot Chili Peppers. Das ist einer von denen, war das fand ich schon...
Das fandst du interessant, ja.
Fand ich interessant.
Okay.
Du nicht?
Nee.
Wir müssen ja auch nicht die gleichen Sachen interessant
finden. Nee, eben, deswegen. Das find ich ja
sonst hätten wir jedes Mal dieselbe Freunde gehabt. Wenn das so wäre.
Ja... Auch eine interessante Theorie. Okay.
Interessante Theorie, gute Logik.
Mhm.
Ja. Und das ist das erste Film, in dem ein Mann ein modernes Handy benutzt. Okay, das fandst du auch wiederum nicht interessant. Ich fand das recht interessant.
Ich halte das vor allem für ein Gerücht. Also ich meine,
nenne einen anderen Film, wo ein Handy benutzt worden ist, was davor kam.
Nein, da müssen wir doch jetzt mal unsere Hörer drauf avisieren. So findet uns ein Film vor 1987.
Ja, Erik hat uns den Film aufgetragen. Also ist ja die Beweispflicht ist ja dann auf seiner Seite. Der muss ja dann auch dazu recherchieren.
Der muss dann auch unsere Funfacts widerlegen.
Das ist dann seine Aufgabe, dass der die Funfacts auf jeden Fall widerlegt.
Ja, also ich meine, in der Regel lesen wir einfach nur vor, was sich halt irgendwelche Leute in die Trivia-Facts geschrieben haben. Und das wissen wir mittlerweile, dass da halt jeder was reinschreiben darf.
Ja, aber man guckt ja auch so, man kann ja das Ganze auch so ein bisschen gegenlesen oder durchs Making-of oder durch Interviews und so weiter und mal gucken, wie viel davon war.
Nee, also ich meine, es ist zweifelsohne verdammt früh, ne, für den Einsatz von Mobiltelefonen 1987.
Ja. Naja. Aber gut, wenn du mehr weißt und du weißt, dass bei Moll 3 auf der Bounty, dass da schon irgendwie ein Handy zum Einsatz kam, von mir aus.
Ja, genau.
Aber.
In Modern Times nehme ich auch.
Aber wo ich, bei einem Funfact hatte ich richtig Gänsehaut beim Recherchieren. Nämlich als es hieß, dass Gibson bei dieser Suizidszene, wo sich diese Knarre in den Mund steckt, dass er da natürlich, damit das so einen realistischen Feel hat, so eine Blankkugel in der Waffe drin gelassen hat.
Mhm.
Und wenn man so die heutigen News sieht um Alec Baldwin rum und so, dann ist das schon ein Moment, wo ich dachte, Alter, okay. Irgendwie fühlt man sich da nicht wohl, wenn man dann sowas liest.
Ja.
Weißt du, natürlich ist es realistisch, wenn die Szene oder für die Szene, dass es halt so gut rüberkommt, wenn da eine Blank drin ist. Aber wenn du siehst, was da für Unfälle teilweise jetzt schon an 2 Filmsets oder vielleicht auch mehr passiert sind, dann will man sowas eigentlich nicht hören.
Ja, zumal das hat jetzt halt Herr Gibson erzählt, ne? Ist die Frage, ob das dann de facto...
Ja, wenn du jetzt jeden Funfact irgendwie zerlegst und sagst, so, ja, war der besoffen oder vielleicht lügt der in dem Moment oder die Leute bei IMDb erzählen
alles,
Scheiße.
Alles gelogen.
Ich meine, da müssen wir hier gar nichts nennen.
Nein, das stimmt schon, aber ey, weil das Ding ist, es ist ja auch immer ein Riesenthema mit Versicherungen und so. Hatten wir es ja mal wegen Tom Cruise und so.
Mhm.
Dass der ja manche Sachen auch nur machen kann, weil er halt selber produziert.
Ja.
So, weil sonst ist das mit der Versicherung immer ein Riesengeficke, Alter.
Das ist ja seine Versicherungssumme will ich echt mal gerne sehen.
Mhm.
Wie viel der da wohl nicht gleich muss.
Wenn du dann als Hauptrolle sagst, ja, aber du hier Method und so, ich würde ganz gerne da eine Kugel in der Waffe haben.
Mhm.
Dass dann alle am Set sagen, ja klar, kein Problem, können wir mal kurz eine Patrone haben? Also, schwer vorstellbar, aber wer weiß.
Ich weiß auch nicht, wie es abläuft. Ich meine, hast du denn die ganze Zeit über beim Dreh dann diesen Versicherungstypen da wahrscheinlich nicht, oder?
Nee, Versicherung nicht, aber du hast sowieso, sobald Waffen zum Einsatz kommen, hast du immer mindestens einen Waffenmeister am Set.
Ja gut, das glaube ich. Und aber du hast natürlich auch als Hauptdarsteller oder als Kassenmagnet in dieser Zeit hast du natürlich auch ein gewisses Standing. Und wenn du sagst, du würdest die Szene gerne so und so drehen, dann gibt es, glaube ich, auch nicht viele, die da sagen würden, nee.
Aber gerade weil du der Kassenmagnet bist, sagen dann die Studios natürlich, wir können nichts machen, was den in irgendeiner Form gefährdet. Ich meine, wie oft hatten wir es denn schon, dass irgendwie Leute Bock hatten, ihre eigenen Stunts zu machen und durften dann aber nicht, weil Versicherung.
Ja, klar. Die gibt's auch.
Ja. Aber so rein schauspielerisch kann ich das total gut nachvollziehen. Weil, und es ist aber eben auch schon scheiße gefährlich, weil Platzpatrone hin oder her, wenn du die Waffe im Mund stecken hast und die Platzpatrone geht ab,
eben.
Das kann auch auf jeden Fall tödlich enden.
Das ist wahrscheinlich auch nicht so geil. Definitiv.
Ja. Ich habe gelesen, dass Gibson die Fliege und die Unbestechlichen abgesagt hat, um den Film zu machen. Fand ich auch ganz schön krass. Das
war eine interessante Wahl gewesen.
Ja, eben, ne? Gibson in der Fliege.
Ja. Naja. Und dass die Leute dann teilweise halt so in seinen schauspielerischen Momenten von Lethal Weapon, der eher eine leichte Tonalität hat, weil es ist halt so ein Action-Flick, dass die teilweise da so seine schauspielerische Klasse gesehen haben und ihn dann für Hamlet später besetzt haben und für so eine Stoffe.
Ja, das war ja bestimmt die Szene mit der Waffe, ne?
Ja, genau.
Wo er sich umbringen will.
Kann ich auch ein bisschen nachvollziehen, weil er hat ja dann wirklich in den 90ern fing er dann schon an, die anspruchsvollen Sachen zu drehen.
Die Szene ist auch gut. Auf jeden Fall. Also die funktioniert auch heute noch, finde ich eben. Also es gibt halt für mich andere Facetten von der Figur, die er nicht so gut macht, aber das tut dem Film auch keinen wirklichen Abbruch. Also,
aber es gibt ja so Leute, wo du sagst, so, das sind so Stars, aber es sind keine Mega-Schauspieler.
Ja.
Keanu Reeves zum Beispiel ist so ein Typ. Fiel mir in The Matrix wieder auf, dass ich gesagt habe, okay, der Typ wird nie für den Oscar nominiert, Alter. Der ist zwar ein Filmstar und jeder kennt ihn, aber das ist kein guter Schauspieler. Bill Pullman ist auch so ein Typ. Früher. Heute zum Beispiel, finde ich, ist er ein bisschen gereift. Heute finde ich ihn gut. Aber früher in den 80ern, 90ern, wie der die Filme gespielt hat, Alter, denke ich jedes Mal so, Alter, bisschen weniger Panik bitte. Aber so Leute wie Mel Gibson, da fand ich schon immer irgendwie, dass du merkst, dass das trotz Mad Max, was ja so eingeschränktes Schauspiel ist, merkst du irgendwie, da steckt schon ein guter Schauspieler drin.
Ja. Ja, nee, der hat auf jeden Fall Potenzial.
Hast du noch was an Fun Facts?
An Fun Facts? Nein.
Man könnte natürlich noch an der Stelle sagen, dass der Film 3 Sequels nachgezogen hat und eine Serie.
Ja, und einer soll doch noch kommen jetzt, oder nicht?
Einer soll noch kommen,
oder
richtig.
Oder wurde das auch beerdigt?
Nee, Richard Donner sollte ja Regie führen mit über 90. Das hatte sich erledigt, weil Richard Donner verstorben ist inzwischen.
Deswegen auch beerdigt?
Ja, richtig, deswegen wurde Richard Donner auch beerdigt. Gut aufgepasst. Und Mel Gibson springt jetzt auch hinter der Kamera ein.
Ach, er macht das jetzt?
Er directed jetzt Lethal Weapon 5.
Geil.
Genau. Insofern haben wir jemanden, der mit den anderen Teilen aufgewachsen ist. Also könnte was werden.
Ja, ich muss ja gestehen, ich freue mich drauf.
Ich freue mich auch drauf. Da freust du dich auch immer drauf. Bei Matrix noch so verhalten?
Nee, ich freue mich auch auf Matrix. Nur meine Erwartungen gehen gegen null.
Okay.
Kann man ja trotzdem drauf freuen.
Klar kannst du das.
Weil dann kann es auch nur besser werden. Weißt du? Egal, was man da geboten bekommt, das ist ein Plus.
Ja, na gut, das ist eher so die umgekehrte Herangehensweise, wenn du gar nichts erwartest oder wenn du sagst, das wird bestimmt der totale Scheiß, dann ist ja alles ein Plus, was auf der positiven Seite ist.
Ja, im Grunde wäre ja, wenn du gar nichts erwartest, wäre ja auch, wenn es schlecht wird, wäre das ja auch ein Ausschlag in irgendeine Richtung. Ja, nee, aber ach, abwarten, hey, und was, gibt's denn schon einen Starttermin oder beziehungsweise drehen die absehbarer Zeit Lethal Weapon 5?
In absehbarer Zeit definitiv. Also der Dreh soll wohl bald starten. Aber was die Zeiten angeht für Release und Co., keine Ahnung.
Okay.
Das weiß ich jetzt nicht. Aber er wird definitiv mehr Budget haben, als Lethal Weapon damals hatte mit den 15 Millionen. Ich denke mal, der fünfte Teil wird ein bisschen teurer werden, weil 15 Millionen kriegst du so einen Film nicht mehr hin.
Ja.
Hat aber damals 120 Millionen Boxoffice gemacht weltweit.
Tja,
das recht war erfolgreich.
Ja, klar. Dann hat es ja auch nicht lange gedauert, bis die Sequels kamen.
Ja, genau. Es ging dann relativ Schlag auf Schlag. Und dann kam Joe Pesci ins Spiel. Der war dann, der Rest der Quadrologie war er mit dabei. Bin ich mal gespannt, ob der im fünften Teil bei ist. Wahrscheinlich nicht.
Das wäre jetzt meine Frage gewesen.
Das wäre mal eine Überraschung. Weil der hat im zweiten, dritten, vierten war er immer dabei.
Und war für mich auch so ein kleines Highlight in der Reihe.
Ja, der war super.
Gibt sowieso so ein paar Momente, die ich hier vermisst habe, weil das in Erinnerung alles auch so ein bisschen verschwommen ist.
Ja, ich konnte mich auch an viele Sachen nicht mehr erinnern. Das ist schon wirklich lange her, dass ich Lethal Weapon gesehen habe. Insofern war das ein cooler Rewatch, weil das ist so, also wenn du mich gefragt hast, worum es hier geht, was so die die Handlung jetzt wiederzugeben, ich habe gar nichts mehr gewusst. Ich hätte nur halt so einzelne Szenen beschreiben können. So.
Ja, genau. Geht mir genauso.
Und ich habe ehrlich gesagt auf die Szene gewartet, wo Murtaugh auf dem Klo sitzt. Aber es,
ich hab,
das ist das Sequel.
Ja, ging mir mit einer anderen Szene auch so.
Ging mir mit einer anderen Szene so, okay. Irgendwann am Ende wusste ich dann so, okay, das war gar nicht der erste Teil.
Ja, ich habe auf den Einsatz von dieser Nagelpistole gewartet.
Geil.
Ja. Mich haben hier so ein paar Sachen haben mich leider immer wieder so ein bisschen rausgerissen. Mhm. Anschlussfehler. Gab es hier nämlich echt einige, wo ich mir zum Teil gedacht habe, so Alter, dass das niemandem am Set aufgefallen ist oder da haben die einfach drauf geschissen und so. Es sind aber leider so ein paar Sachen gewesen, wo ich dachte, okay, schade. Weil du bist ja auch immer auf der Seite, dass man sagt, wenn man dann irgendwie darauf hingewiesen wird, dass es ein Film ist, ist es halt voll schade. Und nimm mal zum Beispiel ein Ding, als er gefoltert wird, Riggs, hat er ja kaum noch was an und wichtig dabei auch keine Schuhe. Ne? Die haben Schuhe und Socken ausgezogen. Mhm. Und er hängt da mit nackten Füßen und dann befreit er sich ja und rennt anschließend dem Auto auf der Straße hinterher und hat Schuhe an. Und du verfolgst aber seinen ganzen Weg von Freimachen bis raus auf die Straße. Und ich dachte mir halt irgendwann so, okay, wann hat er die Schuhe angezogen? Weil,
skandalös.
Naja, zumal es ist ja auch wichtig, dass da keine Zeit vergeht. Das heißt, die erzählen keinen Zeitsprung oder ähnliches.
Ja, ja, habe ich schon verstanden. Aber ist mir nicht aufgefallen. Aber ist klar, ist Fuscherei.
Nee, weil ich war halt da tatsächlich gut drin in der Handlung und dachte mir dann so, oh fuck, Alter, jetzt auf Asphalt in einem Auto hinterher joggen, barfuß, fuck me twice. So, und dann aber nächste Einstellung, ah okay, Monsieur trägt Reeboks.
Ah, ja.
Oder waren es Reeboks? Ja, wie auch immer, Schuhe halt, weiße Schuhe. Naja, solche Sachen halt.
Da ne, das vielleicht so, wie man ein Auto mal anhält, da bei Lethal Weapon, was so 7-mal vorkommt und sagst so, ja, ich mach mal hier eine Testfahrt.
Gib mir deine Schuhe,
ich brauch deine Schuhe kurz. Hier, naja, Polizei, ja, zieh deine Schuhe aus.
Wenn es die Szene gegeben hätte, wäre schön.
Ja, manche Szenen werden halt geschnitten, so aufgrund des Tempos und um dann rüber in die Verfolgungsjagd zu gehen. Ja, das ist vielleicht da dem Schnitt zum Opfer gefallen.
Meinst du?
Aber klar, es gibt ja diesen One-on-One-Kampf, der schon sehr hektisch geschnitten ist.
Alter, das ist...
Und das hat man natürlich so erklärt.
Das fand ich übel.
Da wurden ja 4 Minuten rausgeschnitten.
Ja.
Und dadurch hast du da so ein paar Anschlussfehler beim Rollen und beim Bewegen.
Das ist auch fein, aber die haben auch schon die Sachen, die du siehst, hart zerhackt. Und
ja,
das ist halt jetzt wieder das, wo Mattes ja auch mal drüber gesprochen hat. Da siehst du halt, wenn Leute das nicht wirklich können, dann musst du halt möglichst viel schneiden und hier ist es halt wirklich bis zur Orientierungslosigkeit geschnitten. Also ich finde diesen Endfight echt lame. Also,
na, lame fand ich den nicht.
Nee, vor allem, also allein schon auch das ganze Ding, weißt du, so das dient ja auch nur seiner Figur, dass da alle drum rumstehen und dann zulassen, dass die sich jetzt noch hier Martial Arts mäßig aufs Maul hauen. Was soll denn das? Also weißt du, es ist so.
Aber Murtaugh hat doch die Aufsichtspflicht.
Ja, ja, klar. Und er sagt, nee, lass mal.
Er sagt, lass mal.
Ja.
Insofern ist alles legitim. Alles legit.
Mhm. Ja, fand ich so ein bisschen, also wie gesagt, vor allem, weil ja, dann eben auch.
Du darfst dich hier nicht so sehr auf der Story und auf den Logik-Dingern hier so aufhängen. Das ist halt.
Tue ich auch nicht.
Ein Actionfilm.
Ich hatte ja trotzdem meinen Spaß. Ich sag nur, eben. Es gibt halt so ein paar Sachen, wo ich aus heutiger Sicht einfach denke, ja, okay, hätte man handwerklich einfach auch eine Ecke besser machen können. Mhm.
Ja gut, Erik hat uns jetzt für Januar Under Siege mit Steven Seagal jetzt als Auftragsfilm aufgegeben.
Alarmstufe Rot.
Alarmstufe Rot. Insofern, wenn du jetzt schauspielerisch an Mel Gibson was aussetzen hast, wirst du das vielleicht nochmal revidieren, wenn wir dann im Januar
Steven Seagal sehen. Na gut, aber da ist auch Gary Busey dabei. Insofern.
Stimmt. Haben wir noch einen Antagonisten.
Haben wir den wieder.
Ja.
Ich gehe stark davon aus, dass der das Gleiche machen wird.
Ja, Gary Busey war selten der strahlende Held in einem Film, in seiner Filmografie.
Wobei, warte mal, der war doch auch mal Oscar nominiert.
Was? Gary Busey war Oscar nominiert?
Fuck, warte mal, das müssen wir jetzt nachgucken. Hat Gary Busey nicht Billie Holiday mal gespielt?
Billie Holiday?
Fuck, jetzt liege ich gerade komplett falsch.
Billie Holiday ist eine Frau.
Nicht Billie Holiday. Mann, wen hat denn der gespielt? Der hat doch irgendeinen Sänger gespielt. Warum sage ich denn jetzt Billie Holiday?
Weiß ich nicht. Ach so, The Buddy Holly Story.
Buddy Holly, nicht Billie Holiday. Buddy Holly hat er gespielt. War der dafür nicht Oscar nominiert?
Nee.
Okay.
Also der taucht hier in seiner Filmografie ganz oben auf. Aber, ach so, doch. Nominated for one Oscar.
Ha! So, Alter. Quizmeister, jetzt kommst du. 79 nominiert für The Buddy Holly Story.
Best Actor in a Leading Role.
Boom.
Mhm. Und 80 auch BAFTA-Film Award.
Nee, Gary Busey
Most
ist doch
Promising
nicht,
Newcomer
nicht Oscar nominiert. Du willst einfach aufgrund seiner Action-Vita den hier so mal kurz in eine Schublade packst.
Hat er nichts gemacht aus seinem Einstieg ins Charakterfach. Ist er nur noch Antagonist in irgendwelchen Actionfilmen?
Nee, weil ich glaube, der war eben vor, also das war ja, glaube ich, dann schon auch so die Reihe, die ihm wahrscheinlich dieses Image aufgedrückt hat. Mhm. Und kann mir vorstellen, dass danach nicht mehr viel anderes ging. Aber ich glaube, der war davor schon anderweitig unterwegs, Alter.
Ja, ich habe ihn verwechselt mit seinem Bruder Jake Busey.
Ist klar.
Ja, weil Gary Busey ist ja der Charakterdarsteller von den beiden. Ach. Jake Busey ist ja der Typ, der noch nie für den Oscar nominiert war. Ich habe das gerade ein bisschen durcheinander gebracht.
Mhm. Ist klar. So, jetzt hat aber Lethal Weapon bei dir so einen wahnsinnigen, ikonischen Status, ja?
Voll.
Oh Gott.
Hat er. Willst du mal die Punkte nennen, bevor wir zu unserem Punkteraten kommen?
Ich habe keine Ahnung, wo du da gelandet bist, Alter.
Ja, mega Film, ey. Was soll ich dir sagen?
Mega Film.
Mega Film.
Okay. Ah, du bist da mit sehr viel Herz dabei. Na gut, ja, sagen wir die anderen Punkte. 7,6 gibt's auf IMDb. Metascore ist bei 68. Übrigens, der ist immer noch ab 16 freigegeben, ne? Das fand ich.
Ja, war damals sogar ein 18er.
Ah ja?
Ja, war bei Kino-Release war das eine 18er Freigabe für Lethal Weapon.
Okay, ja, Metascore 68 habe ich gesagt. 6,9 gibt's auf Rotten Tomatoes von der Kritik und 4,1 vom Publikum.
Mhm.
3,7 auf Letterboxd.
Yes, sir.
Boah, Alter, ist das jetzt so ein Herzensfilm von dir? Du darfst mal anfangen, sonst mache ich bei den gemeinsamen Dingen immer zuerst.
Tja, das ist bei dir auch nicht so leicht diesmal. Hat's ja schon ein bisschen was auszusetzen. Ach komm, eine 8 ist es doch hoffentlich noch. Hoffentlich.
Hoffentlich.
Komm schon.
Nah dran, aber falsch.
Nein, doch eine 7,5?
Ja.
Oh nee, ich wollte 7,5 sagen und habt ihr dann mehr zugetraut?
Hat er mir mehr zugetraut, aber jetzt, Alter, boah, jetzt kann ich, das kann schon wieder zwischen 8 und 10 alles sein, ey. Oh.
Dir davon halt nicht zutrauen, dann hätte ich wieder 100 Punkte gehabt.
Ja, hätte. Ich traue dir hier alles zu, weil es klingt nach einem großen Herzensfilm von dir. Ich sag 10.
Nee, ganz hoch ist er nicht. Das ist ein 9.
Na toll. Ach, Guess.
Also schon ein Herzfilm, aber kein perfekter Herzfilm.
Mhm. Na, siehst du, haben wir doch schon wieder einen Unentschieden.
So, bis jetzt.
So schnell kann es gehen.
Ja, also geht ja noch weiter.
Mhm. Nämlich mit mir, ne? Nee, Quatsch, nein. Sorry, du fängst an.
Ja, richtig. Ich würde dann nochmal übernehmen und werde dann meinen letzten Film in der Folge vorstellen. Und das ist ein Film aus dem sogenannten Journalistenfilm-Genre, wo wir auch viele Filme haben. Mutige Schreiberlinge oder Fotografen oder Reporter kommen einem Skandal auf die Schliche.
Ach, das meinst du, okay.
Sowas in der Art.
Ja.
Und der ist aus dem Jahr 2015 und hört auf dem Namen Der Moment der Wahrheit. Bisschen ausgeschmückt den Originaltitel, da heißt er schlicht und ergreifend Truth.
Ja.
Sagt er dir was?
Ach, er sagt mir was?
Ist auf jeden Fall sehr hochkarätig besetzt.
Ja, ich weiß leider gerade nicht, was er mir sagt, aber da werde ich bestimmt gleich drauf kommen, wenn du mir sagst, wer da mitspielt.
Da wirst du bestimmt drauf kommen. Regisseur und Drehbuchautor des Ganzen war James Vanderbilt. Das ist sein Regiedebüt und gleichzeitig auch der einzige Film, den er jemals inszeniert hat. Aber der Typ ist super bekannt als Autor.
Mhm.
Der hat die Drehbücher geschrieben von Zodiac.
Mhm.
Der hat das Drehbuch geschrieben von den beiden Amazing Spider-Man-Teilen. Der hat auch das Drehbuch von dem unsäglichen Independence Day-Sequel geschrieben, was du hier vorgestellt hast.
Ja.
Das war James Vanderbilt. Und der hat diesen Film hier inszeniert. Und es geht hier darum, dass also es ist eine wahre Geschichte. Wir steigen im Jahr 2004 ein und wir sind bei CBS. Große Sender in Amerika, die haben eine sehr populäre News-Sendung, die heißt 60 Minutes.
Mhm.
Und diese Sendung berichtet halt über wahre Fälle, kommt halt Skandalen auf die Spur und die Produzentin des Ganzen ist Mary Mapes. Mary Mapes wird in dem Film gespielt von Cate Blanchett.
Okay.
Das ist die Hauptrolle. Und die arbeitet zusammen mit dem Moderator des Ganzen und das ist ein sehr alter und angesehener Herr namens Dan Rather. Der wird gespielt von Robert Redford. Auch der beruht auf einer wahren Persönlichkeit. von CBS.
Jetzt weiß ich auch, was das ist, ja.
Jetzt weißt du, was es ist. Und er wird natürlich sofort am Anfang etabliert, dass er gerade auf der Bühne steht und einen Preis erhält für einen Bericht aus Mogadischu, wo die beiden groß gefeiert worden sind, weil die gerade da auch so ein paar Sachen aufgedeckt haben. Alle kennen ihn, er ist super beliebt und populär. Und diese beiden kommen einen ziemlichen Skandal auf die Fährte, denn sie arbeiten an einem Bericht, dass George Bush damals, der amtierende Präsident, kurz vor der Wiederwahl, das rausgekommen ist, dass der seinen Posten in der Nationalgarde nur gekriegt hat durch Beziehungen von seinem Daddy.
Surprise, surprise.
Ja, aber nicht nur das, sondern dass sein Daddy auch dafür gesorgt hat, dass er durch bestimmte Connections Vietnam geschwänzt hat und kaum am Militärdienst teilgenommen. Also dass teilweise Unterlagen gefälscht worden sind, dass er bestimmte Sachen gemacht hat beim Militärdienst, die er aber selber nicht gemacht hat, weil er teilweise gar nicht da war.
Okay, krass.
Und das ist für eine zukünftige Wiederwahl, ist das natürlich das ist schon fast eine Gefängnisstrafe. Das ist Urkundenfälschung. Mhm, und so.
Klar.
Und das wäre natürlich ein Riesenskandal gewesen, wenn der Präsident, der dann kurz vor der Wiederwahl steht, wenn das rauskommt, dass das wirklich die Wahrheit ist.
Mhm.
Und da haben wir den Titel, der Moment der Wahrheit. Und für diese Reportage oder für diesen Bericht holt sich Mary Mapes und der Moderator Dan Rather, gespielt von Robert Redford, natürlich eine sehr illustre Truppe ran. Die besteht aus Dennis Quaid, Topher Grace und Elizabeth Moss.
Alter.
Die haben alle so verschiedene Stärken.
Da haben wir Topher Grace.
Da haben wir Topher Grace wieder, ja. Er spielt natürlich so den eher lockeren Typen so. Er ist halt jünger so, weißt du, läuft halt immer mit so offenen Händen rum und so Rock-T-Shirts drunter.
Mhm.
Hat aber super Plan von Recherche und von Politik. Hat einen krassen Durchblick, aber ist so vom Typ natürlich eher so nicht der konservative Anzugträger. Einer, der Sachen hinterfragt, so, weißt du. Also so ein Typ ist er.
Okay, das heißt, es geht so ein bisschen um die Nachrichtenredaktion bei CBS.
Es geht um die Nachrichtenredaktion speziell von 60 Minutes, was übrigens die einzige Nachrichtensendung war damals, die Profit eingebracht hat.
Ah ja.
Weil Nachrichtensendungen grundsätzlich sind ja nicht dafür da, jetzt irgendwie groß Geld zu machen. Aber 60 Minutes hat von den Einschaltquoten und von der vom Status, ist das so ziemlich die einzige Nachrichtenreportagesendung damals gewesen, die dem Sender Kohle eingebracht hat.
Na gut, jetzt ist CBS halt auch der größte Sender in den USA. Ne?
Klar, logisch.
Oder zumindest bei diesen fünf großen.
Genau.
Und dann holen die tatsächlich der größte.
Das ist, glaube ich, auch, ja. Was ganz interessant ist, weil Robert Redford hat ja schon damals in einem der größten von diesen journalistischen Skandalfilmen, wo es ja um die Watergate-Affäre geht, die Unbestechlichen, beziehungsweise ja, All the President's Men,
ja.
Hat er ja schon einen Typen gespielt, der so einem Skandal auf die Schliche kommt. Und hier haben wir jetzt wieder so einen kleinen Reprise von seiner damaligen ikonischen Rolle.
Okay.
Und die suchen sich natürlich auch Zeugen für diese Unterstellung oder für diesen Verdacht. Die suchen sich natürlich auch Dokumente, wo daraus hervorgeht, dass damals so vonstatten geht, wie die halt vermuten. Bis dann Zweifel an der Echtheit der Beweise aufkommen.
Mhm.
Und dann wird es so ein bisschen kritisch für unsere Truppe, weil auch der Zeugenbericht vor der Kamera dann eine andere Aussage trifft als vorher.
Okay.
Und deswegen sind jetzt unsere Journalisten, wo es erstmal rosig aussah, ein bisschen in die Ecke gedrängt und selber in der Beweispflicht zu sagen, dass die vielleicht einen Fehler gemacht haben oder auch keinen Fehler gemacht haben.
Aber das,
Weil auf den Schreiben ist zum Beispiel, also es findet einer im Internet statt, als die Schreiben veröffentlicht werden, dass da bestimmte Sachen bei sind, dass es so aussieht, als wenn es mit Word geschrieben worden ist.
Mhm. Was es damals noch nicht gab.
Was es damals noch nicht gab. Und auf Schreibmaschinen hat man so bestimmte Tastenkombinationen oder bestimmte Abstände zwischen den Tasten gehabt,
ja,
die damals nicht möglich waren.
Ah, okay.
Und deswegen sind die schon mal an dieser Beweispflicht, dass sie sagen so, okay, sind die Unterlagen echt?
Aber das finde ich ja abgefahren, dass die das, also die haben das veröffentlicht, bevor die überprüft haben, ob das echt ist.
Die haben das schon überprüft und es gab das okay
so.
Von den Leuten, dass das Echtheitssiegel drauf ist. Nur tatsächlich haben die Leute dann durch das Internet einen Shitstorm gekriegt, weil da sich ein paar Leute gemeldet haben, gesagt haben, das kann nicht echt sein.
Okay.
Weil dieses TH und so, das gab es damals auf Schreibmaschinen.
Ja. Okay.
Und das war ganz interessant, weil in der ersten 3-4 Stunden denkst du, okay, läuft alles ganz rosig.
Mhm.
Und dann kommt die Wende, wo die dann einen Shitstorm kriegen.
Okay.
Bis hierhin würde ich erzählen.
Und das heißt, längerfristig geht es dann aber eben darum zu belegen, ist es echt oder widerlegen.
Genau.
Ja.
Genau, weil die sind jetzt schon damit an die Öffentlichkeit gegangen.
Ja.
So, die haben damit eine Episode gemacht, die haben das gesendet und das ist jetzt out there.
Ja, klar.
Und jetzt kriegen die halt von allen Seiten Gegenwind, wo es heißt so, Alter, was erzählt ihr da?
Jetzt sind sie in der Beweispflicht.
Richtig.
Okay. Ja, ja, klingt nicht uninteressant.
Ja, schauspielerisch super interessant, gut besetzt. Also wir haben noch Nebenrollen, haben wir Bruce Greenwood, wir haben Stacey Keach, der spielt einen von diesen Zeugen, von den Vorgesetzten aus dem damaligen Militärdienst von George Bush.
Ja.
Dermot Mulroney spielt mit, sich auch sehr oft, der spielt einen Ankläger. Weil natürlich müssen die Journalisten dann auch wieder vor so einem Kongress aussagen, wo die dann ihren Teil beitragen und da kriegen die auch mächtig Gegenwind.
Ach, so weit geht das, okay.
Ja, das geht schon ziemlich weit. Das schlägt ziemliche Wellen. Und beruht halt auf Tatsachen. Und Cate Blanchett, ich meine, das haben wir uns schon ein paar Mal drüber unterhalten, ist eine der besten Schauspielerinnen ihrer Generation, ohne Frage.
Ja.
Und die hat so einen Status gehabt, dass James Vanderbilt so bei seinem Regiedebüt hat er sie halt gekriegt als Hauptrolle. Das war seine Wunschkandidatin.
Mhm.
Und Madame hat zugesagt unter der Bedingung, dass der Film in Australien gedreht wird, wo sie nämlich ihren Wohnsitz hat und ihre Familie da lebt. Und sie meinte, wenn Australien ich in der Nähe von meiner Familie chillen darf, dann bin ich dabei. Und da haben die wegen ihr, haben die Dreharbeiten nach Australien verfrachtet für diesen Film.
Krasser Scheiß, ja. So viel zum Einfluss, den man als Hauptrolle nehmen kann, ne?
Ja, man kann schon eine Menge Einfluss nehmen. Also wenn man so groß ist und man dich halt braucht für den Film oder man die Möglichkeit hat, dich zu kriegen, dann baut man alles um dich rum.
Mhm.
Und es gab auch die Überlegung, diesen Film als beste Hauptrolle weiblich für den Oscar einzureichen. Aber was ich nicht wusste, du kannst nicht zweimal beste Hauptrolle einreichen als Darsteller oder als Darstellerin. Das ist wohl nicht erlaubt. Das heißt, du kannst zwar nominiert werden als Nebendarstellerin und als Hauptdarstellerin, mhm, aber du kannst nicht in einer Kategorie zweimal nominiert werden, was die Darstellerkategorien angeht.
Okay. Wieso sollte sie hier zweimal als weibliche Hauptrolle nominiert werden?
Na, weil sie auch die Möglichkeit hatte, für Carol für den Oscar einzureichen. Weil bei Carol war sie auch die Hauptrolle.
Ach so rum.
Das war im gleichen Jahr.
Ach, und das geht nicht, echt?
Nee, und die mussten sich entscheiden, ob sie jetzt für Carol die Hauptrolle einreicht oder für Truth.
Okay.
Und die haben sich für Carol entschieden, was eine gute Wahl war, ja, weil Truth nämlich ein totaler Flop war an den Kassen und kaum jemand diesen Film gesehen hat.
Mhm.
Insofern war Carol die bessere Wahl. Ich weiß jetzt gar nicht, ob sie ihn gekriegt hat. Glaube nicht, oder?
Für Carol glaube ich auch nicht.
Nee. Ich glaube, Rooney Mara hat ihn für Carol bekommen, als Nebendarstellerin.
Das kann sein, ja.
Habe ich noch so im Hinterkopf, bin mir aber jetzt auch nicht sicher. Jetzt hier ohne Gewehr. Ja, totaler Flop. Also 9,6 Millionen Budget hatte der Film gehabt. Und jetzt überleg mal, 6 Millionen ging von dem Film an die Rechte, um sich die Rechte an dem Stoff zu sichern.
Was?
Von den ganzen Personen, von den lebenden Personen, die eigentlich nicht wollten, dass das verfilmt wurde.
Ich hätte jetzt gedacht, so viel ging allein an Cate Blanchett.
Nee, 6 Millionen von den 9,6 ging tatsächlich an die Rechte, für die Rechte an den Stoff flöten. Und nicht mal die hat er eingespielt. Der hat 5,4 Millionen insgesamt eingespielt. Das heißt, die Rechte waren teurer als das Einspiel von dem Film am Boxoffice.
Das ist ja krass.
Hammerhart.
Ja, aber dann haben, bei dem Cast haben dann ja wirklich einige wahrscheinlich unter ihrer normalen Gage gearbeitet.
Denke auch, ja. Das ist wirklich eine großartige Besetzung. Ich denke auch, das war teilweise wahrscheinlich ein Gefallen.
Okay. Kannst du nachvollziehen, dass der gefloppt ist? Also klingt eigentlich nicht schlecht. So.
Nee, schlecht klingt es nicht, aber das ist nicht der Stoff, wo die Leute ins Kino rennen. Und das ist auch nicht der Stoff, wo man jetzt mit seiner Freundin ins Kino geht und sagt, so, ja, was gucken wir denn heute? Ach, hier. Der Moment der Wahrheit. Ein Journalisten-Thriller. So. Guckt man sich jetzt auch nicht unbedingt an. Ich meine, die großen Erfolge von Steven Spielberg war ja auch nicht The Post und Co. Weißt du, so diese anspruchsvollen Filme, sondern die großen Erfolge von ihm waren ja Jurassic Park und...
Ja, ja, klar. Aber das ist
kein...
Ja, ja, gut.
Ist nicht so der Stoff.
Nee, verstehe ich schon, ja.
Für die Kinokassen. Und das ist auch einer der Filme, du hast halt wirklich nur Dialoge. Du hast ja die ganze Zeit Dialoge und das ist ein bisschen trocken, das Thema. Das ist...
Ja, aber nicht mal 6 Millionen ist schon verflucht wenig.
Ja, ist es auch.
Das muss auch ein kleinerer Release gewesen sein.
Das mag sein, ja. Der lief bestimmt nicht in jedem Kino. Das kann ich mir auch vorstellen.
Hm.
Aber ich kann schon nachvollziehen, dass das nicht für jedermann ist. Also nicht jeder mag diese Filme, weil du hast ja keine Action im Sinne, sondern du hast halt dieses Recherchieren und Zeugen und dann
ja, klar, ist vielen zu
erzählt
trocken,
der Zeuge Scheiße, das ist natürlich vielen zu trocken. Und dann gibt es Filme, die machen es dann wieder wett durch so einen Jack Nicholson, der irgendwie da vor Gericht steht oder so, weißt du, ist sein Charisma. Und dann hast du andere Filme, dann ist er trocken. Und der hier ist solide und ordentlich, aber auch jetzt kein absolutes Highlight.
Okay.
So würde ich dann meinen Strich drunter ziehen, aber es ist schon sehenswert. Also wenn man jetzt Fan von dem Genre ist, dann ist das ein interessantes Ding, was man sich angucken kann. Geht halt auch 125 Minuten, braucht man noch ein bisschen Sitzfleisch.
Ah, okay.
Die sind halt meistens auch nicht kurz. Aber nimmt einen interessanten Verlauf. Und hast natürlich großartige Schauspieler hier drin.
Kannst du verraten, wie lange sich das hingezogen hat? Mit, also jetzt die Handlung des Films?
Das spielt alles eigentlich innerhalb von einem Jahr.
Ah, okay.
kann man schon an der Stelle sagen, es gibt keine großen Zeitsprünge. Mhm. Alles, was hier über George Bush berichtet wird und wo dann zusammengepuzzelt wird, was damals passiert ist während seines Wehrdienstes, das hörst du alles nur aus Erzählung. Das heißt, es gibt keine eigentlichen Rückblenden jetzt in die damalige Zeit, wo dann irgendwelche Sachen aufgedröselt werden, sondern das sind alles eigentlich nur aus den Dialogen, hörst du halt, was passiert da oder was ist eben nicht passiert. Und dann muss sich jeder selbst zusammenräumen, was davon es war und was davon es nicht war. Mhm. Und das beruht halt auf dem tatsächlichen Fall von damals, der halt komplett die Präsidentschaft gekippt hätte.
Mhm.
Also an mir ist das komplett vorbeigegangen, aber klar, das hätte ihm die Wiederwahl gekostet.
Ja.
Deswegen steht hier auch Biografie, Genre, Drama, Geschichte und Thriller.
Okay.
Macht Sinn. Punkte?
Ja.
Okay. IMDb 6,8, hat einen Metascore von 66, Rotten Tomatoes bei einer 6,2, 3,4 von Audience und Letterboxd hier bei einer 3,1. Für den Moment der Wahrheit.
Krass. Sie sind sich ja alle erschreckend einig.
Mhm.
Du klingst noch ein Ticken besser, finde ich. Ich sag 7.
Auch hier bilde ich mir ein, es war simpel. Ne? Das ist richtig.
Tja, warum war es die letzte Runde nicht simpel?
Ja,
minus ein daneben gehauen.
Ey. Ja, aber irgendwie, keine Ahnung, bei Matrix und bei Moment der Wahrheit dachte ich mir so, okay, die 7 wird. Schon beim Schreiben dachte ich so, die 7 wird erraten.
Okay. Ja, dann gucken wir mal.
Da hätte ich schon den Sekundären machen müssen, damit du da woanders liegst. Das ist vollkommen korrekt. Oh, jetzt brauche ich wieder eine Punktlandung. Ja, es ist wieder soweit.
Es ist wieder soweit,
Meine Fresse, Alter. Also maximal ein Unentschieden drin.
Das schauen wir mal. Nicht. Schauen wir mal, wie das wird mit dem nächsten. Ich spreche jetzt über einen Film, über den letzten Film, der in Cannes den Special Jury Prize gewonnen hat.
Okay.
Das war 1996.
Ach, den gibt's nicht mehr, den Preis seitdem, ja?
Doch, doch. Das ist aber, es gibt ja die Goldene Palme.
Mhm.
Und dafür war der Film auch nominiert. Und dann kann die Jury aber, wenn sie Bock hat, einen anderen Film speziell auszeichnen.
Okay.
Das passiert nur alle Jahre mal. Also früher mal so häufiger, mittlerweile eben super selten, weil 1996 ist das letzte Mal passiert.
Mhm.
Und das ist eben dieser Special Jury Prize. Und den hat dieser Film gewonnen. Und das tatsächlich war so ein bisschen eine Protestaktion, weil der Präsident der Jury war 96 Francis Ford Coppola.
Mhm.
Und der war total dagegen, weil der mochte diesen Film überhaupt nicht. Und das hat er ziemlich lautstark auch mitgeteilt, so dass das dazu geführt hat, dass die anderen Jurymitglieder erst recht für diesen Film waren. Und weil dann klar war, dass er die Goldene Palme nicht kriegt, haben die, man munkelt, auch so ein bisschen, um eben ihre Macht gegen den Präsidenten zu demonstrieren, haben die diesen Film mit dem Special Jury Prize ausgezeichnet.
Mhm.
Ja, die Rede ist von Crash.
Ah.
Tja, von David Cronenberg.
Cronenberg-Content.
Oh ja.
Nicht schlecht.
Da hatte ich tierisch Bock drauf. Und der hat sich dann nämlich in einem Interview, so Cronenberg, hat sich dann nämlich in einem Interview viel später dazu auch nochmal geäußert, wenn es um Crash und um diesen Special Jury Preis geht.
Mhm.
Weil er nämlich sogar sagt, dass Coppola sich geweigert hat, ihm den Preis zu überreichen. Das musste dann jemand anders machen.
Ja, war richtig Beef, ja.
Naja, ob es wirklich Beef gab, weiß ich nicht, aber Coppola war da schon ziemlich öffentlich dagegen, ja.
Naja, gefällt nicht jedem die Art, wie Cronenberg Filme dreht.
Jetzt kann ich auch vorwegnehmen, dass Crash hat tatsächlich auch noch einen Pornopreis gewonnen. Der hat nämlich bei den Pornopreisen, ne, bei den Adult Video News Awards, hat der den Best Alternative Adult Feature Film gewonnen.
Auch nicht schlecht, weil da ein bisschen geschnackselt wird, ja?
Ein bisschen. Du bist gut, ey. Also, ja, ich würde schon sagen, es ist ein bisschen mehr als das. Crash mit der schönen Tagline Love in the Dying Moments of the 20th Century.
Mhm.
Unter anderem, der hat ein paar ganz coole Taglines. Und den wollte ich mir primär angucken, weil wir ja Titan gesehen haben und du dann gesagt hast, dass der für dich viel von Crash hat.
Ah, oder siehst du, aber doch da die Inspiration. Wollte ich dir gerade sagen, ob da so ein bisschen der Ansatz kam.
Ja. Und cool. Weil es ja eh so ein paar Sachen von Cronenberg gibt, die ich interessant finde von dem, was ich gehört habe, muss ich mich da immer durcharbeiten, weil ich da einiges noch nicht kenne und das war einer davon.
Definitiv schon einer der sperrigeren aus seiner Filmografie. Also der ist schon nicht leicht zu gucken und gefällt wahrscheinlich nicht jedem. Wie ja. Bei den Cronenberg-Fans. Also für mich ist auch nicht der Favorite, aber der hat seine interessanten Seiten. Aber ich bin mal gespannt, was du sagst.
Also der polarisiert brutal. Das ist schon ziemlich abgefahren, wenn man da so Kritiken durchliest oder gerade auch so Letterboxd-Fangemeinde, da kommt der primär tatsächlich gut weg. Also landet trotzdem so im Schnitt mit den Punkten, aber es gibt ein paar Leute, die den sogar als Lieblings-Cronenberg bezeichnen.
Okay.
Und der steht bei manchen schon sehr, sehr hoch im Kurs und ist auf jeden Fall ein spezieller Film. Also der macht schon einige Sachen echt anders.
Ja, speziell passt.
Ja, es basiert auf einem Roman, der ebenfalls Crash heißt, aus dem Jahr 1973 von J.G. Ballard. Ist insofern wichtig, weil das ist nämlich auch hier die Hauptrolle. Also die Figur heißt James Ballard und wird von James Spader gespielt. Und um ihn geht's. Er ist Filmproduzent fürs Fernsehen und er und seine Frau Catherine, die haben sich so ein bisschen voneinander entfremdet. Direkt am Anfang wird etabliert, dass die zwar verheiratet sind, aber so ihr Verhältnis hat sich eigentlich auf Sexualität reduziert. Es wird auch gleich zu Beginn gezeigt, dass die sehr offen beide Affären haben, über die sie dann auch miteinander sprechen. So, sie fragt, also er fragt sie, und bist du gekommen? Sie sagt nein, fragt ihn, und deine Kameralady, ist sie gekommen? Und er schüttelt den Kopf und sie sagt nur ganz tröstend so, naja, vielleicht beim nächsten Mal. Und damit wird halt schon echt was ziemlich Eindeutiges etabliert, was so die Grundstimmung auch angeht und die sich auch wirklich krass durch den Film zieht. Weil es hat alles so eine Kälte und vor allem die Verhältnisse untereinander zwischen den Figuren sind alle schon auch stark darauf abgezielt, dass die keine wirkliche Chemie miteinander haben, obwohl hier halt wirklich eine Menge gevögelt wird. Und das ist schon ziemlich abgefahren. Also wie, in was für eine Stimmung dich der Film schmeißt, das wird halt auch von der Musik von Howard Shaw echt aufs Härteste untermalt. Es hat mich an manchen Stellen sogar genervt, weil du halt wirklich, das fast in jede Szene ist fast mit Musik untermalt. Und die ist wiederum aber sehr cool. Also die passt so perfekt da rein, weil das, und da finde ich, gibt's eben auch eine krasse Parallele zu Titan, oder das, was Titan falsch macht, macht dieser Film, finde ich, richtig. Weil der diese eine Tonalität vorgibt und die zieht er halt durch. Und das aber eben auch inhaltlich mit dem, was er hier erzählen will. Weil das hat Titan eigentlich so am Anfang geil etabliert, in eine sehr ähnliche Richtung, und dann hat er aber Titan da irgendwie einen anderen Weg eingeschlagen, wo ich dann fand, dass das leider nicht kohärent war und sich nicht durchgezogen hat, was ich eben schade fand. Und das,
ja, stimmt, da teilten sich unsere Meinungen, ja.
Das macht dieser Film hier definitiv anders.
Also wir sind uns einig, dass der die Tonalität geändert hat und dass der eine andere Richtung eingeschlagen hat. Ich fand's aber trotzdem passend oder gut zum Film. Da hat sich unsere Meinung.
Ja, ich fand's halt dadurch nicht rund, weißt du, weil die das, was sie aufgemacht hat, nicht zu Ende erzählt hat. Und das macht aber eben dieser Film hier echt gut, finde ich. So, jetzt haben wir also dieses Paar, James und Catherine. Sie übrigens gespielt von Deborah Unger, die Dame aus The Game. Und jetzt haben wir dieses Verhältnis zwischen den beiden. Beide haben eben so parallel immer wieder Affären, haben dann aber schon auch noch Sex miteinander. Das auch nicht gerade selten. Und nachdem eben diese Verhältnisse etabliert wurden, sehen wir James, wie er eines Abends im Auto fährt, auf dem Highway, dann im Fußraum irgendwelche Dokumente rausfischt und dabei von der Bahn abkommt und frontal auf ein anderes Auto prallt. Dabei wird der Beifahrer aus dem Auto geschleudert, fliegt durch die Scheibe und ist tot. Und dann gibt's diesen krassen Moment, wo der unmittelbar nach dem Crash sich kurz sortiert und dann nach vorne guckt und sieht eben, der Beifahrer ist tot, wurde durch die Scheibe geschleudert und die Fahrerin sitzt da angeschnallt. Holly Hunter übrigens. Macht sich dann frei, also macht den Gurt los und reißt sich dabei ihre Bluse auf. Und gleich da auch sehen wir wieder ihre Brust und er ist schockverliebt oder halt einfach durch dieses ganze Szenario plötzlich extrem, extrem stimuliert und erkennt da plötzlich irgendwie an sich eine Seite, die er anfangs auch weird findet, aber dem halt irgendwie nachgehen muss. Jetzt hat er halt tierisch was abbekommen bei einem Unfall, das heißt, er kommt in die Klinik, die Frau vom Crash auch, die begegnen sich dann da auch immer wieder auf dem Flur und in dieser Klinik, wo halt sein Bein ist so fixiert von außen mit allen möglichen Schrauben und Sachen, ne? Das war, ist halt komplett zertrümmert, deswegen alles fixiert und auf dem Flur humpelnderweise trifft er dann auf einen Herrn namens Vaughn. Und der ist total fasziniert von seiner Verletzung. Und James denkt sich erstmal nichts dabei und dann will er sich das aber alles genauer angucken und im weiteren Verlauf wird Vaughn eine immer größere Rolle spielen. Weil Vaughn ist sowas wie der Anführer von so einer kleinen Truppe von Fetischisten. Mhm. Und die, also der Fetisch liegt darin, liegt im Grunde in Verkehrsunfällen oder halt Autocrashs. Die ziehen sich dann auch gesammelt irgendwelche Crashtest-Videos rein, mhm, und suchen sich vor allem Inspirationen in bekannten Autounfällen. Es wird dann auch damit etabliert, dass James und Helen, heißt die Figur von Holly Hunter, die gehen zu so einem, ach Quatsch, er geht mit Catherine hin, mit seiner Frau, die gehen dann zu so einem nachts, zu so einem Treffen, wo er mit einer Gruppe von Stuntmen den tödlichen Autounfall von James Dean nachstellt.
Hm. Ja, der Vorname ist wahrscheinlich auch nicht zufällig und gewählt.
Von der Figur?
Von ihm, ja, von der Figur.
Nee, wie gesagt, der Vorname ist am Vornamen des Autors des Ursprungsromans angelehnt, ne?
Ja, hast du ja gesagt.
James Ballard. Also das,
aber dass sie diesen James-Dean-Unfall dann auch noch einbauen, so, das ist so, weiß nicht, es wirkt ein bisschen so.
Nee, das hat tatsächlich auch mit dem Ursprungsmaterial zu tun. Also im Roman war es wohl so, dass Vaughn extrem fixiert darauf ist oder dass für ihn so das höchste der Gefühle sein wird, den Autounfall von Elizabeth Taylor, dass er, weil der Roman spielt früher und sein Ziel ist es eben, in einen tödlichen Autounfall mit Elizabeth Taylor verwickelt zu sein.
So. Okay.
Und hier geht's ja um also diverse Schauspieler und oder berühmte Persönlichkeiten und ihre tödlichen Autounfälle und eben einer davon ist der von James Dean, den er dann eben nachstellt. Das ist so das erste Mal, dass die mit dieser Underground-Szene in Kontakt kommen. Und James und auch Catherine sind halt fasziniert von dieser ganzen Szene mit diesem Fetisch, der da dranhängt. Mhm. In dieser Gruppe ist dann auch eine Figur von Rosanna Arquette gespielt, Gabrielle, die war selber auch in einen harten Autounfall verwickelt und hat deswegen auch so Beinschienen, damit sie überhaupt gehen kann. Das hält sie aber nicht davon ab, sich irgendwie freizügig zu kleiden. Und auch da gibt's dann ganz abgefahrene Fetisch-Sex-Momente, wo James halt im Grunde mit so einer, naja, sich an so einer klaffenden Wunde vergnügt. Und
You don't say.
Immer gut.
Ja, der hier.
Spoiler to no end. It's crazy.
Richtig cray cray.
Ja. Und das ist aber das Abgefahrene an dem Film, dass der hier ein Szenario erzählt, wo du echt erstmal rational denkst, Alter, what the fuck? Durch die Musik und die Inszenierung hat das aber was super Hypnotisches. Also der Film zieht dich rein, auch wenn du, wie gesagt, ich fand es stellenweise nervig mit der Musik, hat aber hinterher gemerkt, dass das natürlich seine Wirkung hat und dass das beabsichtigt ist.
Klar.
Und ich stehe ja eh tierisch drauf, wenn du von Anfang bis Ende merkst, der Regisseur hatte das Ding in der Hand. So, der weiß, was er hier gemacht hat, der hatte eine Vision, die er genauso umsetzen wollte und so funktioniert das auch, weil die Wirkung, die er sich hier erhofft hat, die setzt ein und das geht auf, Alter, das ist schon echt ziemlich geil. Ja, weil es geht dann eben darum, diese Suche nach diesem Thrill sexueller Natur in Form von Autounfällen halt immer weiter zu verfolgen und Vaughn will das halt bis zum Äußersten treiben und das wird auch ziemlich geil an seinem Auto dargestellt, weil das halt im Verlauf des Films auch immer geschrotteter aussieht, so weil er halt, die spielen dann so Spielchen, wo sie hintereinander fahren und er immer wieder so ein bisschen in sie reinfährt, um sie halt so zu teasen und um dann mit der Gefahr zu spielen, einen krassen Unfall auszulösen. Dazu passt das Ende ja dann auch wahnsinnig gut. Also es ist schon, eben, der fährt hier wirklich eine Spur, literally, und das zieht er geil durch.
Mhm.
Also sowohl stimmungsmäßig als eben auch inhaltlich, dramaturgisch mit der Geschichte. Ja, also es geht hier wirklich den ganzen Film über um diese sexuelle Energie, die sich ergibt durch diese Autounfälle. Und das wird eben immer höher getrieben und James und Catherine sind da halt irgendwann voll mit drin. Und das, was Vaughn hier treibt. Übrigens, Vaughn gespielt von Elias wie wird sein Nachname ausgesprochen? Cordias? Der Herr aus Thin Red Line.
Mhm. Cordias hätte ich auch gedacht.
Ja. Tja, ich finde diese Tagline Love in the Dying Moments of the 20th Century schon echt gut, weil es geht hier, also es ist einerseits, werden hier halt Autos zelebriert und das halt gekoppelt an diesen sexuellen Fetisch.
Und Fetisch über Gewalt und Leid, das ist schon krass.
Ja, warte, aber ich habe das hier irgendwo.
Weil man assoziiert ja Unfälle eigentlich mit was Negativen, mit was Traurigen, weißt du, oder mit was Dramatischen und die finden halt hier ihre sexuelle Erfüllung drin, das ist schon krass.
Ja, und aber das Tod spielt hier natürlich auch eine Rolle. Also es geht hier eben um diese Verschmelzung von Technologie, Sexualität und Tod.
Ja, klar.
Und das ist eben auf die Art, wie er es gemacht hat, echt hypnotisierend.
Mhm.
Und damit echt gut. Also das ist auch ein Themenabend hier, auch ein Grower, weil es war schon im ersten Moment. Also ich habe natürlich beim Gucken schon gemerkt, wie mich das reinzieht und es war aber über weite Strecken halt echt verstörend.
Mhm.
Ich so, Alter, wie am Arsch, ne?
Das kann er.
Ja, und dann aber hinterher, so wenn du drüber nachdenkst, ist das halt ein wahnsinnig rundes Ding.
Aber es ist auch eine lustige Parallele zu dem, was du vorhin gesagt hast, weil ich habe diesen Film zum ersten Mal gesehen, als ich mit zwei Kumpels mir den Film irgendwann so wir waren um die 20 oder so, da haben wir uns diesen Film aus der Videothek geholt.
Ui, ja.
Und haben geguckt und so, was können wir gucken? Okay, holen wir hier Crash. Und damals war ich jetzt noch nicht so, okay, Cronenberg hat die und die Filme gedreht und so. Und so, der macht extreme Filme. Da war ich damals noch nicht bei dem Punkt. Sondern ich habe halt gerne Filme gesehen, aber ich wusste nicht, wer den gemacht hat und worum es da geht. Wir haben uns den dann angeguckt und dann war es auch so. Dann saßen die alle um mich rum und dachten so, Alter, okay, das war keine gute Wahl. Was ist das denn? Was ist das denn für ein Scheiß? Und wie, die finden das jetzt geil und so. Und dann wirst du natürlich auch so ein bisschen mit runtergezogen, so mit diesem. Und Jahre später, als großer Cronenberg-Fan, wo ich viele Filme von ihm gesehen habe und dann so ein bisschen seine Filmografie reingetaucht bin, da habe ich mir den gekauft. Und vor 10 Jahren habe ich den das letzte Mal gesehen, habe ich den nochmal gerewatcht.
Mhm.
Und da hatte der natürlich schon einen ganz anderen Status. Da war ich nicht mehr bei diesen von wegen links und rechts wirst du halt vollgequatscht, wie langweilig dieser Film ist.
Mhm.
Steckst dich dann natürlich ein bisschen dadurch an. Und als ich den allein nochmal geguckt habe, kam der schon wesentlich besser bei mir weg.
Ja, kann ich gut verstehen.
Aber das ist für mich schon aus seiner Filmografie einer der schwer zugänglichsten. Insofern ist der ein bisschen anstrengend.
Der ist tricky, auf jeden Fall.
Der ist nicht mein Favorit. Ja.
Also weil eben, es wird halt permanent gevögelt und ansonsten gehen eine Menge Autos kaputt.
Mhm.
Und wenn du es halt darauf runterbrichst, dann klar, vermisst man vielleicht so ein bisschen die Handlung. Aber das ist halt schon, also dieser Ritt ins immer gefährlichere und dadurch aber auch eben immer die sexuelle Lust steigern.
Mhm.
Das finde ich hier schon geil dargestellt, weil wenn du es genau anguckst, dann ist es schon auch eben bezeichnend, dass obwohl so viele Sexszenen hier dargestellt werden, hat das nie was dann bis zum Höhepunkt irgendwie erfüllend ist für irgendeinen Beteiligten.
Mhm.
Sondern das meinte ich mit dieser Kälte, das hat trotzdem was enorm Distanziertes und dadurch auch eben dieses Unerfüllte, was halt den Antrieb liefert dafür, dass die immer weiter suchen.
Ja, hat's.
Und das ist schon geil. Vor allem fand ich das dann so stimmig, als ich dann gelesen habe, dass die eigentlich noch, gab es noch Sexszenen zwischen James und seiner Sekretärin. Mhm. Da ist Kronberg aber auf.
Das doch schon. Nee, der war doch schon, der war doch der Hauptdarsteller von Secretary.
Ach so. Ja, gut.
Wo er Maggie Gyllenhaal halt so umgevögelt hat, dieser SM-Film.
Ja.
Deswegen hat das gut gepasst, dass der gleiche Schauspieler ist.
Hier ging es aber darum, die Szenen sind rausgefallen, weil Kronberg gemerkt hat, die Chemie zwischen James Spader und der Frau, die seine Sekretärin gespielt, war zu gut. Ja. So. Und dadurch hatte diese Sexszene eine andere Tonalität und ging halt weg von dem, was er erzählen wollte. Und das meine ich mit, der hatte genau auf dem Schirm, was er hier transportieren möchte. Weil diese Kälte, das passt halt eben auch zu diesem Technologieaspekt, ne? Und wie die dem hinterherrennen. Also, das ist schon clever. Ja, jetzt ist das ja ein britisch-kanadischer Film. Mhm. Und in England, da hat sich vor allem The Daily Mail, die Zeitung, extrem stark dafür gemacht, dass dieser Film gebannt wird und gar nicht erst in die Kinos kommt. Mhm. Na, weil die das als
skandalös
Car Crash Sexfilm bezeichnet haben. Und dann musste sich hier das British Board of Film Classification, die mussten sich dann Berater holen und überprüfen eben, ob dieser Film jetzt wirklich in irgendeiner Form gefährlich sein könnte, ob man durch diesen Film irgendwie so ein Copycat-Verhalten provozieren könnte, oder ob der in irgendeiner Form Menschen mit Behinderung angreift, ne, weil das ist ja hier, wie gesagt, durch die Figur von Rosanna Arquette schon auch natürlich ein Thema. Ja, sind dann aber trotzdem damit durchgekommen und konnten ihn dann tatsächlich uncut releasen. Und diese Neigung, ne, diese sexuelle Neigung, hier sich irgendwelche Unfälle anzugucken und daraus einen sexuellen Anreiz zu verspüren, die hat tatsächlich einen Namen. Also da gab es einen Sexologen, der sich da mal mit beschäftigt hat und der hat dem Ding einen Namen verpasst. Das heißt Symphorophilia.
Okay. So. Sollte ich mal bei Günther Jauch sitzen?
Ne? Weißt du Bescheid?
Weiß ich Bescheid.
Oder falls du irgendwann auch mal eine Neigung in die Richtung entwickelst, hast du jetzt schon einen Namen dafür.
Ja, wenn, dann kommt's noch. Also bisher ist mir das noch nicht aufgefallen.
Ja, also ich meine, ich kann den, das so sich in eine gefährliche Situation begeben und daraus den Adrenalinstoß zu genießen und das, dass man das mit Sex kombinieren kann, das kann ich ein Stück weit nachvollziehen. Dass es einem dann aber was gibt, wenn dann eben da auch körperlich jemand zu Schaden kommt, so
das, da hört's dann auf.
Da bin ich zum Glück noch nicht. Ja, aber insofern schon echt ein abgefahrener Film. Also, weil ich kann mir wirklich vorstellen, dass viele sich den angucken, was ganz anderes erwarten und dann halt hart gefrustet sind. Also, der hat ja auch finanziell überhaupt nicht funktioniert. Mhm. Das ist auf jeden Fall ein anspruchsvoller Film. Und garantiert was, wo man auch von profitiert wahrscheinlich, wenn man ein Stück weit weiß, was einen erwartet. Mhm. Aber für mich hat das echt gut funktioniert. Nur eben für die Kinokasse nicht so wirklich, weil der hat 9 Millionen gekostet, gerade mal 2,6 eingespielt. Das war so gesehen ein Flop. Aber eben interessant, ne? Weil gewinnt den zweitwichtigsten Preis in Cannes, zusätzlich noch irgendeinen Pornopreis, wird aber ansonsten von vielen echt verrissen und natürlich so ein bisschen Brimborium drum gemacht. Ich glaube, heutzutage würden Filme, die so skandalträchtig sind, wahrscheinlich besser funktionieren. Also so siehe Titan, da sagen ja auch viele, ist dann halt Kunst.
Ja, sind andere Zeiten.
Ja.
Das ist ja das, was ich bei Funny Games hatte, dass teilweise die Filmindustrie eingeholt hat, was du damals als Skandal angesehen hast.
Ja, und ich meine, es gibt immer wieder so Filmemacher, die ihrer Zeit dann einfach ein bisschen voraus sind oder viel voraus sind, à la Kubrick. Mhm. Und ich glaube, Cronenberg hat da auch viele Leute überfordert.
Ja, immer wenn du so, das habe ich ja auch öfter mal gesagt, wenn so Filme verglichen werden und wenn das so heißt, so möchte gern Cronenberg oder keine Ahnung, möchte gern Kubrick oder hier hat einer versucht auf Tarantino zu machen, dann hast du es eigentlich geschafft so. Ja, wenn deine Filme so eine persönliche Note haben, dass die Leute schon Vergleiche ziehen zu deinen Filmen und sagen so, ja, man könnte ihn ungefähr mit dem Regisseur vergleichen, dann hast du schon alles richtig gemacht, als so einer, der irgendwie, weiß nicht, also es gibt ja Millionen von Regisseuren, wo du niemals irgendwie eine eigene Handschrift erkennst.
Der hatte für mich an manchen Stellen, also so wie die Stadt etabliert wird und dieses Kühle damit, da habe ich mich so ein bisschen an, oh, hieß der Possessor? Nee, Possessor war der vom Fantasy Filmfest.
Ist ja sein Sohn.
Possession? Oder, ja, das ist witzigerweise sein Sohn. Ja. Nee, darauf wollte ich gar nicht hinaus, sondern auf den anderen Film, der in Berlin spielt.
Das Possession.
Possession. Mhm. Weißt du, so diese, auch da, dieses Kalte, was irgendwie von der Stadt kommt, ja, und diese Distanz.
Die Mauer sowieso noch.
Ja, eben. Und die Distanz, die es dann auch unter den Charakteren zufolge hat, so dieses Kühle, da habe ich mich so ein bisschen dran erinnert gefühlt.
Mit Hugo Weaving aus Matrix. Krass.
Was?
Na, wir hatten noch vorhin Matrix. Hugo Weaving spielt auch die Hauptrolle.
Nein.
Bei Possession. Ach so, nee, ist das Sam Neill.
Das ist Sam Neill, Alter. Mann,
verdammt.
Shit just got real. Oh, again. Nee.
Sorry.
Ja.
Das ist der hier.
I've lost my marbles.
Mhm, ist fast so gut wie Billie Holiday und Gary Busey und so.
Ja, jetzt reite ich auch nochmal mit auf der Welle.
Ja, wir sind die Profis. Wir sind die hier. Warte.
The show that checks stuff out.
Ja, man merkt schon, wann wir am Wochenende aufnehmen und wann wir ausgeschlafen in der Woche aufnehmen. Das hört man wirklich in den Episoden raus.
Müssen wir zukünftig anders disponieren, ey. Fuck. Mhm. Okay. Ja, aber also ich muss sagen, vor allem rückwirkend habe ich Crash sehr genossen. Mhm. 1:40 geht das Ganze, ist natürlich ab 18 freigegeben und genremäßig steht hier nur Drama.
Drama, Drama, Drama. Das wird ihm ja nicht ganz gerecht irgendwie. Wenn hier jetzt Mystery stehen würde, könnte man es so ein bisschen nachvollziehen. Finde ich.
Na, ist die Frage. Thriller könnte man hier auch mit reinschreiben, finde ich.
Auch das?
Ja, schwierig. Also ist auf jeden Fall nicht einfach zuzuordnen, der Film. Und vielleicht deswegen polarisiert er so. Das sieht man nämlich an den Zahlen. 6,4 gibt's auf IMDb. Mhm. Metascore ist bei 50.
Das ist mau.
Das ist wirklich lustig, weil da habe ich mir so ein bisschen was angeguckt und das ist auch da, gibt natürlich was in der Mitte, aber es gibt welche, die finden den halt grenzgenial und andere, die sagen, ey, völlig fürs Klo.
Dadurch landet der halt so mittig.
Ja. Auf Rotten Tomatoes gibt's von der Kritik 6,8 und vom Publikum 3,4. Letterboxd vergibt 3,6 im Schnitt.
Mhm.
Und jetzt du.
Ich habe dich ja einige Male jetzt ein bisschen zu niedrig immer eingetaktet. Insofern würde ich den Fehler jetzt nicht normal machen. Also du hast ja dann doch die letzten Male öfter mal diesen Sprung von 8 bis 8,5 gemacht. Und das werde ich diesmal mal umgehen, indem ich gleich sage 8,5.
Ich bin sogar bei 9.
Sogar eine 9. Immer noch einen halben Punkt zu schwach. Alter, das gibt's da nicht.
Ja, Alter, ich fand den echt gut.
Okay, krass. Also von mir gibt's eine 7 von Crash. Das ist definitiv ein guter, aber ist nicht mein Favorite aus Cronenbergs Filmografie. Der war mir dann zu sperrig. Aber schön.
Abgefahren. Titan hat besser abgeschnitten bei dir als Crash.
Titan war meine 9, ja. Hat bei dir 7 gekriegt, oder?
Ja, sowas. Ja, tatsächlich. Ja,
ist genau
so
umgedreht, ja.
Nee,
aber
das
man
ist
merkt
halt das,
schon,
was
aber
ich
merkt
hier
schon
so
ein bisschen
finde.
Den geistigen, das geistige
Also,
Vorbild
Alter,
in der Ecke,
ich habe,
oder?
Ey, an so vielen Stellen dachte ich so, komm schon. Ja. Also, genau so, wirklich, zum Teil manche Shots wirklich sehr nah dran.
Ja, Mann.
Und, natürlich auch das mit der Musik und so. Aber das ist das, was ich in Crash so geil finde. Das ist halt hier aus einem Guss. Mhm. Und bei Titan ist
es ein bisschen unausgegoren,
das Unfertige einfach, was ich so schade finde. Ja. Aber kam, also auf jeden Fall sehr schön inspiriert dadurch.
Definitiv.
Also das merkt man bei Titan echt schön, ja.
Und ja, das ist dann auch so während des Films, so denke ich mir so, okay, das hat definitiv Crash-Vibes und man sieht hier den Cronenberg und dann liest du danach in etlichen Kritiken und so, wo du irgendwie, die du irgendwie durchblätterst bei der Recherche, siehst da halt diesen Vergleich, wo ich dann auch merke, okay, ich bin nicht der Einzige, der das gesehen hat. Insofern passt dann auch meistens, wenn ich irgendeine Parallele zu einem Film ziehe, dann sehe ich das meistens auch in irgendwelchen Reviews. Kommt ja nicht
also,
von ungefähr.
Ja, eben. Also zumal halt hier so dieser Sex mit Autos, das ist hier fast schon einer der ersten Shots bei Crash. Mhm. Und Alter, also die machen hier von nichts halt, ne? Also hier wird alles abgeleckt und hier gibt's Sex in allen Varianten, die machen auch voran als Sex nicht halt.
Na.
Das ist der Gast erstmal völlig empört.
Da hört es dann wirklich auf, ja.
Ach so, da hört es auf, ja. Ja. Aber wenn bei Titanen irgendwelche Stühle in Köpfe gesteckt werden, ist das fein.
Hier, Analsex.
This is a huge breakthrough.
Huge.
Ja, ich hätte noch ein Genre für Crash.
Post-postmodern French Neo-Fakeism.
Ja, das ist ein gutes Genre. Das können wir gerne als Subgenre gelten lassen.
Mhm.
Definitiv. Na gut, andere würden diesen Film eher unter
What the fuck?
Eingliedern.
Ja, kann ich verstehen.
Nicht für jedermann, aber der Lee, der ist auch mal offen hier für so schwere Stoffe.
Ja, so schwere Stoffe.
Also nicht leicht zugängliche Stoffe, drücken wir es mal so aus.
Ja.
Nicht jetzt schwer, so von wegen so von der Thematik, sondern von, sag's dir selber, nicht für jedermann.
Nee, vor allem, man hat ja, also vor allem auch bei vielen Filmen aus den 90ern, oft das Gefühl gehabt, wenn irgendwie nackte Haut inszeniert wird, ist es so der Versuch, mehr Leute ins Kino zu holen.
Mhm.
Und selten habe ich den inflationären Einsatz von nackter Haut so sinnvoll gesehen wie in diesem Film.
Mhm. Und ja, es unterscheidet schon alleine
schon. Das ist schon geil.
Genau, es wirkt ja nicht angenehm so. Es ist ja nicht
Es
ist ja nicht wirklich sexy, sondern.
Es doch, das ist aber das ist auf eine ganz weirde Art, ist es sexy.
Okay.
Von Anfang an.
Ich finde halt dadurch, dass die...
Also das ja, geht eben schon mit dem ersten Shot los. Ja, das ist aber das, also vielleicht ist das auch wieder so ein subjektives Ding. Vielleicht muss ich meine Neigung auch mal überdenken. Aber wenn sie da halbnackt über dieses Auto gelehnt ist und irgendwie mit ihren Brüsten die Karosserie streichelt und er macht parallel dazu von hinten an ihr rum, das ist zweifelsohne sexy inszeniert.
Worum geht's?
Was macht er da an ihr?
Ja, ich muss wieder den hier drücken.
Spoiler to no end. It's crazy.
Ja. Ach ja.
Oh, yeah.
Banause.
Ja, du, ich bin mal gespannt, wie der bei unserer Hörerschaft so abschneidet.
Wahrscheinlich teilen sich da auch die Meinung, aber
ja, eben.
Wie immer ist hier gerne Feedback gesehen unter die jeweiligen Posts.
Ja, und an der Stelle können wir uns auf jeden Fall auch nochmal bei Leuten wie Markus bedanken und so, wenn ihr uns so ein ausführliches Feedback schickt,
ja,
dann ist das etwas, worüber ich mich persönlich extrem freue. Dann denke ich mir schon, ach, der ganze Scheiß hat sich schon gelohnt.
Ja, genau. Der ist da auch sehr vorbildlich unterwegs und immer, wenn der eine Episode hört irgendwo, ob bei Steady ist er, oder?
Ja.
Ja, dann kommentiert er da auch brav oder bei Podigy unter die jeweiligen Episoden, die er nachhört und schreibt da seine Meinung zu. Ist schon mega gut. Und das Feedback zu Stay, da waren sich auch nicht alle einig, aber die Rezension ist halt das Ausschlaggebende. Und solange die interessant ist, dann machen wir hier was richtig.
Naja, freut mich sehr.
Ja.
Ja, deswegen liebe Grüße an Markus und an alle unsere Supporter und natürlich auch an die, die uns noch nicht supporten. Die, die es machen wollen, finden das über den Linktree auf Social Media oder eben auf Patreon und Steady.
Und Markus hat übrigens auch am Sonntag für die Supporter-Episode, ich weiß es ja schon, hat da eine astreine 4-Punkte-Runde hingelegt. Man hat sich alle Punkte geholt, die gibt.
Ah ja.
Ja.
Oh, sehr schön.
Dafür auch nochmal Respekt, dafür, dass du so spät eingestiegen bist. Bist du auf jeden Fall da oben mit den 20, über 20 Punkten jetzt auf jeden Fall gut dabei.
Ja, wunderbar.
Schauen wir, ob es noch reicht bis Ende Dezember. Aber wenn nicht, habt ihr auf jeden Fall gute Trainingsrunden gemacht, die Leute, die hier später ins Punkterad eingestiegen sind.
Ja, finde ich cool, dass es immer mehr werden.
Jetzt haben wir also, so einen Übergang hier hingelegt.
Gehen wir immer wieder auf, aber ja.
Was Punkterad angeht, wo stehen wir denn?
Ja, das Ergebnis heute sieht so aus, du hast minus 1,5, ich habe minus 1.
Dieser halbe verfickte Punkt schon wieder.
Damit ist es mal wieder das.
I do like being right.
Hab ich nochmal Mel Gibson gesampelt. Ja. Apropos.
Aber heute mal kein 1-1, ja?
Nee, stimmt.
Fürs Protokoll.
Ja, stimmt. Kein
wär fast 1 gewesen, war aber keins.
Ich kann noch Punkte nachreichen.
Oh, was hast du denn geguckt?
Muss ich aber mal kurz hier unsere Liste aufmachen, weil vielleicht wollen wir auch darauf hinweisen, wo man das nachhören kann.
Sehr gerne.
Genau, so. Ich habe mir nämlich, weil ich bin ja hier wieder am Vervollständigen, und ich habe mir Daddy's Home 2 angeguckt.
Grandios.
Ja, natürlich nicht das Highlight aus seiner Filmografie. Du bist bei 6 Punkten gelandet und wir können klingeln, Alter.
Da klingeln wir doch.
Da war ich auch.
6 Punkte für Daddy's Home 2.
Und kein Meisterwerk. Schon eine Weile her, können nur die Supporter nachhören, gab's in Episode 2.
Mhm.
Deswegen, ja, also das war leider nicht so ein Highlight, aber habe ich jetzt auch gesehen. Und dann habe ich mir endlich UHF angeguckt.
Ach, hast du ihn endlich gesehen?
Endlich.
Na, gibt's ja gar nicht.
Ja. Sender mit beschränkter Hoffnung, wie er auf Deutsch heißt,
mhm,
wurde von Dave vorgestellt in Episode 8. Alter.
Das ist ja alles hier die Urschleim von ihm bewegt mit Banausen.
Ja. Und ey, von ihm 9 Punkte, ne?
Ja.
Das halte ich für sehr euphorisch. Und,
das halte ich für sehr euphorisch, ist geil.
Ja, aber ich kann es ein Stück weit nachvollziehen, weil ich glaube, das ist die Sorte Film, wenn du mit dem aufgewachsen bist oder den halt schon sehr früh gesehen hast.
Dann ist das schon kultig verehrt.
Eben, dann verehrst du diesen Film und feierst den natürlich sehr viel mehr. Aber ich habe hier schon auch, also obwohl das dann wirklich ein grober Scheiß ist, habe ich stellenweise hier sehr gelacht. Und es gibt auf jeden Fall sehr viele, sehr lustige Momente. Und ich bin sehr froh, dass er mir den geschenkt hat.
Mhm.
Von mir gibt's 8 Punkte.
8 Punkte, ja, ist ja, gut.
Ich habe schon echt gelacht.
Aber stimmt schon, ja, als Erstsichtung im Jahr 2021 dürfte der ein oder andere den als fragwürdig ansehen.
Ja.
Aber
er hat cool, super viele nette Hinweise, manche auch wahnsinnig platt, aber es gibt schon echt, ich meine, sogar einen Network-Moment haben die ja drin.
Ah, okay.
Mit I can take it anymore.
Daran kann ich mich nicht mehr erinnern, oder zumindest hatte ich ja die Referenz damals noch nicht, als ich ihn gesehen habe, das letzte Mal. Ist cool, das wäre mir dann heute auch aufgefallen.
Mhm.
Sender mit beschränkter Hoffnung. Ja, man muss ein bisschen Weird Al Yankovic halt mögen, so vom Typ her. Den können halt auch nicht alle leiden.
Ja, natürlich ist hier alles maßlos overacted. Mhm. Und auch hier haben wir à la Lethal Weapon einen wahnsinnig eindimensionalen Bösewicht, der auch alles immer nur rumschreit. Und den gibt's auch nur in böse oder sehr böse.
Wer spielt den nochmal? Ist das irgendjemand Bekanntes?
Ja. Boah, Alter, auf den Namen zu kommen, Alter, jetzt... Jetzt muss ich das nachgucken.
Ich weiß nicht mehr, der Film ist halt zu lange her. Ich habe mich halt gefragt, so wer da.
Ja, ja.
Ich wusste noch nicht mehr, dass es einen Antagonisten gibt in dem Sinne, aber.
Naja, das, der Boss von dem anderen Sender.
Ja, ja.
Boah, der hat einen Metascore von 32, das ist schon echt hart. Kevin McCarthy.
Kevin McCarthy, okay.
Ja, und das ist, war, wie gesagt, schon ein bisschen sehr aus der Schublade. Auch Oscar nominiert, kannst du mal sehen. Also nicht für diesen Film.
Mhm.
Aber mit seinen 205 Credits kann man den schon auch gesehen haben. Die Reise ins Ich und sowas.
Okay.
Ja. Ja, habe ich den auch gesehen. So viel zum Punkte nachreichen.
Nice. Habe ich auch sofort in die Tabelle so eingetragen, dass wir da auf dem neuesten Stand sind.
Wunderbar.
Ja. Und dann werden wir jetzt nochmal die aktuellen Lose reinschmeißen. Die werden dann auch in die Tabelle reingefeuert. Das machen wir auch parallel, dass nichts vergessen wird.
Mhm.
Das in die Tabelle eintragen und die Lose schön in die Ü-Eier packen, damit wir hier nicht so eine Überschneidung haben oder per SMS und dann wird irgendwas vergessen. Damit das auch alles da landet. Und in dem Moment, wenn die in der Tabelle auftauchen, wisst ihr, eure Filme sind im Rennen.
Stimmt.
Und da ich ja in diesem Monat noch 2 ziehe, dann kann das durchaus sein, dass einer vielleicht von den ganz Frischen da noch in die Ziehung mit reinkommt.
Ja.
Schauen wir mal. Das liegt dann in Lies Händen. Lies ist die Glücksfee. Maren Gilzer, der bewegt mit meinen Hosen.
Beste Job, den ich je hatte.
Ja. Aber das nächste Woche wieder, wenn ich dann über das Star Wars Holiday Special rede. Und was wir noch nachrechnen können, der ist ein bisschen später reingekommen. Wir haben ja unsere Auftragsfilme genannt, die wir in diesem Monat noch durchnehmen.
Ja.
Lifeboat von Hitchcock.
Ach stimmt, der
ist
kam
noch
dazu
gekommen.
Ja.
Weil ich unseren nagelneuen Auftrags-Patreon Fabse und Ju natürlich nicht erzählt habe, dass wir die Filme im Vormonat einsammeln. Das wussten die nicht. Und deswegen kam der noch hinterher.
Alright.
Hitchcock-Content auch nochmal in diesem Jahr folgend.
Ja, Hitchcock ist nie verkehrt.
Nee, kann man mal machen. Den habe ich nie gesehen, insofern bin ich gespannt. Dave meinte auch, ganz großer Film.
Ich kenne den, glaube ich, auch nicht.
Nee, ich auch nicht.
Hm.
Und ich habe ja so eine schicke Hitchcock-Box, wo so 15 Filmrollen, glaube ich, drin sind. So als Filmrollen, die du dann so aufmachst.
Mhm.
So eine Blechdosen und dann hast du die
Schuhe
drin.
Ja.
Und die ist aber auf Italienisch. Und da sind die Titel immer auf Italienisch. Und da muss ich drin immer dieses Booklet rausnehmen, wo dann die Übersetzung der Originaltitel drin ist, weil ich nicht weiß, welcher Film das ist, der auf die Filmrolle drauf ist.
Du musst dir Post-its draufkleben.
So ungefähr. Und da war ich mir nicht sicher, ob Lifeboat da drin ist. Und dann hat mich Dave aber aufgeklärt. Eine kurze SMS an ihn und ich weiß Bescheid, weil er meinte, die Rechte für den Film lagen wohl nicht in den Studios, die normalerweise die Hitchcock-Filme vermarkten.
Mhm.
Und deswegen wurde Lifeboat von einem anderen Studio irgendwie produziert und vermarktet.
Ach, und deswegen nicht in dieser Box, oder?
Richtig, deswegen nicht in dieser Box drin.
Ah, okay.
So ein bisschen wie dieses Sagen, niemals nie.
Ich wollte gerade sagen, mit dem Bond-Ding, ja.
Der ist ja auch nie in irgendwelchen Bond-Collections mit drin.
Okay.
In offiziellen zumindest nicht. Alright. Habt dann einen kleinen Teaser und Vorblick.
Mhm.
Und dann Drei Männer und ein Baby könnt ihr auch gucken bis 2022.
Juhu.
Habe ich jetzt unser Titel gesagt? Drei Männer und kein Baby? Nee, drei Männer und ein Baby habe ich
drei
gesagt.
Drei Männer und ein Baby, ja, ja.
Ja, na dann.
Sind wir durch, oder was?
Sind wir durch und sagen wir Tschüss, oder was?
Ja, machen wir.
Dann machen wir das.
Frohe Weihnachten.
Tschüss.
Schö.
Bewegt Bild Banausen.